Ja. Läuft.
Will jemand was zu trinken?
Ja, ich habe zwar noch ein bisschen Kaffee, aber ich nehme, glaube ich, danach direkt eine Fasspause.
Danach direkt eine Fasspause.
Ja, ist mit dir? Mich auch.
Eine Fasspause, ist klar. Ja.
Wunderbar, ja.
Oh, eine Fasspause da. Eins, zwei.
Ich habe extra nachgelegt.
Ja. Gucken wir mal, kalt. Ich glaube, die sind alle kalt.
Wann haben wir eigentlich das letzte Mal aufgenommen? Das ist auch schon ein bisschen her jetzt, ne?
Ja, das ist irgendwie so 3 Wochen oder so.
Also der Anfang, dieser anfängliche nahezu Wochenrhythmus ist mittlerweile ein solider 2,5 bis eher 3 Wochen-Rhythmus geworden.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt eine ganz besondere Ausgabe am Start.
Ja, jede Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe.
Ja, aber ich meine, Ausgabe 23 ist natürlich schon...
Und glücklicherweise ist ja auch tatsächlich die Ordnungsnummer 23 und die 23. an sich.
Tja, gut, dann sagen wir noch kurz, wo wir hier sind.
Wir sind hier beim Geek-Stammtisch, wie immer mit dem Basti.
Hallo, und dem Dirk.
Hallo, und heute ist zu Gast der Matthäus.
Ja, also.
Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Dem einen oder anderen sicherlich aus der Kölner Ruby-User-Group und Umland so bekannt. Aber für all die anderen magst du dich kurz mal vorstellen, weil ich lass mal kurz hier die Leute, ist ja hier... besser. So, jetzt haben wir die Ruhe. Magst du dich kurz einmal vorstellen für die Hörer?
Das ist eigentlich etwas, was ich nicht so gerne tue, um mich vorstellen, weil ich habe ziemlich lange Namen.
Einen langen Namen?
Ja.
Ich bin mal gespannt.
Also ich heiße eigentlich Jean-Leo Matthäus Lian Kimbangu Armando. Das ist mein Name, aber ich reduziere einfach nur Matthäus Armando und das klappt eigentlich sehr gut.
Ja, aber ganz in die Shownotes zum Reinschauen.
Ja, dann musst du uns dann gleich nochmal helfen.
Ja.
Du hast aber schon mal viel Spaß am Amt, oder? Wenn du irgendwie und Formulare und so. Ich habe schon gedacht, ich habe einen langen Namen.
Und das Beste ist eigentlich Kimbangu, was eigentlich afrikanischer Name ist, wird immer richtig geschrieben. Matthäus, was einfach ist, das wird genauso geschrieben wie ausgesprochen. Ja. Matthäus. Die Leute schreiben jedes Mal falsch.
Also ungefähr so wie Breuer mit Ä.
Ne? Ja, genau. Ja.
Also ich habe schon in alle Variationen gesehen, mit D sogar und ich Matthäus, woher kommt?
Matthäus. Lora Matthäus.
Geil, oh Gott. Ja, gut. Also ich stelle mich mal vor. Also wie gesagt, Matthäus Armando, ich bin ausgebildeter Fachinformatiker. Ja. Fing an, auch Informatik zu studieren, abgebrochen. Und dadurch, dass ich meine Ausbildung bei der Deutsche Telekom gemacht habe, und sie wollten mich da behalten, wurde ich dann eingestellt und seitdem arbeite ich da. Und außerhalb von der Deutsche Telekom bin ich eigentlich bekannt in der Ruby-Szene, hauptsächlich eigentlich Mac Ruby, jetzt Ruby Motion und so weiter. Auch schon länger bin ich da beteiligt und viel Support in der Mac Ruby-Zeit. Und auch so ein bisschen in ein Team eingestiegen.
Ja. Cool. Ja, genau. Eigentlich so bewusst. Also ich bringe dich auf jeden Fall immer mit irgendwie Ruby Motion und Mac-Themen und Ruby irgendwie in Verbindung. Ich erinnere mich an den wirklich sehr guten Vortrag letztes Jahr irgendwann auf der Kolona B.
Nach unserer Cupcake-Folge.
Genau, von der Ruby's Magic Cupcake-Folge, wo Bodo vehement doch zeigen musste, dass der Interface-Builder irgendwie doch cool ist oder irgend sowas.
Und es blieb dann hängen.
Ja, das war diese berüchtigte Geschichte. Naja, das war auf jeden Fall super spannend. Ja. Ich bringe dich da auf jeden Fall irgendwie. Ja,
genau. Was machst du denn bei der Telekom?
Wahrscheinlich nicht Ruby programmieren, oder?
Nee, also Ruby ist mittlerweile nur noch wirklich Hobby. Und zwischendurch vor Automatisieren meine Arbeit bei der Deutsche Telekom kann ich nehmen, was ich möchte, nämlich meistens ein Ruby.
Okay, cool.
Und ja, also unsere Abteilung heißt eigentlich SM4 Service Management. Und ich bin bei der internationalen Organisation, das heißt wir nennen es NATCOs, die Nationals Companies, das sind dann zum Beispiel Telekom ist ja in verschiedenen Ländern beteiligt, von Griechenland, Österreich und Kroatien und weiß ich, überall. Und damit diese Länder nicht direkt Kontakt mit den Herstellern haben, zum Beispiel Samsung oder so, wir haben eine zentrale Stelle, wo alles passiert Und dann dieses Gerät wird einmal von dieser Stelle abgenommen und dann an die Länder weitergegeben.
Ah, okay.
Und dann können sie auf den Markt bringen. Und ich bin in dieser Abteilung. Unsere Aufgaben sind dann, diese Geräte ja in unser System zu integrieren.
Okay.
Eigentlich hauptsächlich wirklich Tests durchzuführen, schauen, ob sie dann in unser Netz gut funktionieren, ob sie sich so verhalten, wie man es erwartet. Und ja, also einmal Software und auf der anderen Seite auch Radios. Also alles, was funkt.
Okay.
Ja.
Geil.
So.
Das heißt, du hast also permanent zu tun mit dem neuesten Shit, mit dem, was die Hersteller sich so ausgedacht haben.
Ja.
Also, du kennst seit Monaten das neue iPhone.
Jedes Mal. Ja. Die letzten Wochen, jeder fragt dich, glaube ich, wahrscheinlich.
Sagen wir mal so, bei uns, wir haben jemanden, der hauptsächlich, weil Apple ist da sehr strikt,
ja.
Wir haben jemanden, die wirklich nur für die, ja, mittlerweile schon zwei Personen, die für die Apple-Sachen zuständig sind.
Die sind dann so einen Background gecheckt bei von Apple.
Genau, genau. Also
haben nicht zufällig noch einen Apple-Blog.
Genau. Da ist Apple wirklich auch sehr strikt und das verstehe ich auch.
Ja.
Und ich glaube, bei jungen Leuten sind sie auch sehr vorsichtig, weil ja, und sie bevorzugen eher Erfahrener.
Okay. Ja gut, kann man irgendwie verstehen.
Also wie muss man sich das dann vorstellen? Also die Hersteller schicken dann so eine Box. Da sind dann irgendwie Testgeräte drin und...
Ja, das ist einfach erklärt, ja. Das ist so, sie schicken ein Box, ein verpacktes Gerät, manchmal auch in Gehäuse, die, wo sie nicht das verkaufen.
Okay.
Und es gibt auch Hersteller, die uns schon bei der Entwicklung der Geräte integriert. Also sind wirklich auch... Unsere Arbeit ist sehr willkommen bei fast allen Herstellern.
Ja,
und sie mögen das auch, weil jemand wirklich sich Zeit nehmen. Manchmal... werden wir auch, ja, wo Sachen eingesetzt, wo wir nicht wirklich, das wir nicht machen möchten. Vor
okay.
allem, wenn zum Beispiel ein Hersteller 5 Versionen innerhalb von einem Monat schickt und alle total verbuggt und wir sind da eigentlich nur ihre Fehler zu debattieren.
Ah, okay.
Das ist nicht, was wir machen.
Also, müssen die das dann bezahlen?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Nee. Das ist ja, deswegen wollen wir nicht die Debugger ja. sein vor irgendwelche Hersteller.
Klar.
Wir erwarten eine bestimmte Qualität.
Ja.
Und das ist auch unsere Anforderung und sie müssen sich da auch dran halten. Das funktioniert nicht immer.
Aber ist, also muss man sich, also ist das letzten Endes so eine Art Zulassungsprozess? Dürfen die sonst nicht mit eurem Netz reden oder?
Ja, man kann so sehen, unser Unternehmen Deutsche Telekom hat bestimmt Voraussetzungen für eine Geräte, die in unser Netz funktioniert.
Ja.
Und zum Teil ist auch der Grund, warum manche Geräte nicht rechtzeitig, wir können auch stoppen. Wir können wirklich Geräte sehen und sagen, nee, das geht nicht. Aus okay. bestimmten, und ja, das passiert schon von den Radios, von der Applikation. Zum Beispiel ein der Probleme bei den Android-Devices ist, dass der Kunde startet ein Gerät das erste Mal.
Mhm.
Und wird schon mit Updates bombardiert und auf dem Hauptscreen sind 1000 Widgets, wenn so ein Prepaid-Kunde ist.
Ja.
Also er startet sein Gerät das erste Mal und schon sein Kontingent ist leer.
Okay.
Das ist dann okay, etwas, also, worauf wir achten.
Also auf der Ebene, also schaut ihr euch das auch an. Also nicht
genau, Software, Radios. Also das ist wirklich so, dass wir da ich wurde eigentlich auch eingestellt für ein Projekt, das heißt Smartphone Challenge. Das ist eigentlich von der GSM initiiert worden. Die Idee dahinten war, irgendwann hat man in Holland festgestellt, Holland ist ein interessanter Markt, was ja. die Mobilfunk angeht. Da ist einfach die Dichte so groß, das ist phänomenal.
Die Dichte?
Ja.
Mhm.
Und irgendwann hat man in den niederländischen Markt festgestellt, dass unser Netz war irgendwann überlastet und weg. Man konnte nicht erklären, weil alles war richtig konfiguriert, das war ein Netz, die durchgedacht war und
okay.
super designt, war einfach weg. Das war damals, dass dieses Smartphone-Boom so kam.
Mhm.
Und dann hat man festgestellt, dass die Notification-Systeme von bestimmten Devices, wir nennen ja nicht bei Namen, die Ursache war. Einfach,
okay.
die haben, also die Netz kann es skaliert eigentlich, aber das Problem ist, dass viele Geräte in einem bestimmten Kommunikation-Level sind, dass sie nicht Möglichkeit auf andere Geräte auf diesen Spektrum zuzugreifen. Man konnte
okay.
sich so auf physikalisch, also die Netze sind eigentlich physikalisch limitiert.
Ja, ja, klar.
Wenn das, alle telefonieren,
das Medium ist genau limitiert, ja.
Wenn alle telefonieren, alle funktioniert nicht.
Ja, klar.
Und wenn die Geräte dann, die in der Tasche sind und trotzdem irgendwelche Verkehrsaufbau starten und irgendwann nur noch in diesem Send-Modus
ja
sind, bricht irgendwann eine komplette
Netz. Ja, klar, weil eigentlich alle telefonieren. Ja,
das, genau. Das erste Mal, dass das halt richtig benutzt wird, ne?
Genau.
So das Angebot.
Genau, und man versucht auch da mit den Herstellern zusammenzuarbeiten, dass ihre Geräte auch wirklich dementsprechend funktionieren.
Ja.
Es gibt auch zwei Standards, wo man sich halten sollte. Und ja, einige machen das, die anderen nicht. Und das vereinfacht auch zum Beispiel den Batterieverbrauch. Das ist etwas, was meine Geräte, wenn sie ständig senden.
So ein Abfallprodukt aus eurem, aus eurer Begutachtung.
Ja. Genau. Das machen wir dann aus. Also wirklich Power Consumption. Das können wir auch die Hersteller sagen, wenn das passiert, euer Gerät verbraucht so viel Energie und solche Sachen. Und
ja,
das ist interessant. Hersteller wie Apple sind da immer sehr interessiert und freuen sich, wenn sie solch Feedback bekommen. Die anderen eher, okay, es läuft schon.
Okay.
Also, macht ihr dann auch so also auch so Security-Sachen? Also ich meine, man hört ja immer wieder mal von irgendwelchen Angriffen, die durch irgendwelche speziell formatierten SMS oder sonstigen Signaling irgendwie teilweise sogar irgendwelche, ja, irgendwie sogar SIM-Karten angegriffen werden und sowas.
Das machen wir nicht direkt, aber wenn es solche Sachen passieren, das sind dann wirklich, wir sind einen der Abteilungen, die immer angerufen werden und dann, ja, könnt ihr mal schauen.
Okay.
Sowas können wir nachstellen, aber wir suchen nicht direkt. Wir haben nur eine andere Abteilung, die wirklich noch für Security zuständig ist. Das Problem ist, dass sie nicht Zugriff auf diese komplette Palette an Geräten,
ja,
OS und sowas
haben. Okay.
Ich dachte nur, also es ist ja vor so ein paar Wochen ist ja, ich vom Carsten Null war das ja, glaube ich, irgendwie dieser Angriff auf diesen super privaten Key in den SIM-Karten ja irgendwie vorgestellt,
genau,
worden,
genau,
die ja jetzt so Telekom und andere dann auf Netzebene die Nachrichten schon filtern.
Genau.
Aber
beziehungsweise auch die SIMs gar nicht mehr Urlaub sind, die überhaupt angreifbar dafür,
ja,
waren.
Ja, da sind halt immer noch so ein paar rum, aber also,
ja, meistens von den billigen Herstellern,
ja,
auch, ne? Aber es geht ja dann auch so, gut, es geht ja auch dann drum, du kannst ja auch von dem einen Netz in ein anderes Netz die Nachricht schicken und
ja, genau,
willst du dir ja eigentlich schon, also diese Sachen schon irgendwie auf Netzebene eigentlich schon filtern, aber sowas könnte ich mir ja vorstellen, dass man das halt trotzdem irgendwie testet, wie reagiert das Gerät da drauf, ne? Auch nicht nur verhält sich das Gerät konform zur Spezifikation, sondern
genau,
verhält sich das Gerät auch noch halbwegs okay, wenn man halt die Spezifikation verlässt oder irgendwelche bekannten,
genau,
Angriffe.
Das sind dann
ausführt.
Das sind Sachen, die, wenn sie bekannt sind, wir versuchen das auch in unser Testkatalog einzupflegen. Wenn,
okay,
wirklich so, ja, relevant ist, dann pflegen wir in unser Testkatalog und dann werden alle Geräte, die wir annehmen, werden wir durch diese Tests durchlaufen lassen.
Mhm.
Und da ist es auch recht dynamisch. Wir müssen manchmal auf Marktsituationen reagieren und unsere Tests erweitern. Und ja. Und die Security-Abteilung arbeitet auch mit uns eng zusammen, dass wirklich da viel gemacht wird.
Okay. Und du machst dann hauptsächlich Software, oder wenn ich jetzt aus deinem,
ja,
Informatik-Background das...
Genau, ich mache hauptsächlich Software. Ja.
Also gucken, das, was du eben beschrieben hast, du startest das Handy und fängst direkt an,
genau,
Sachen runterzuladen. Okay.
Genau.
Ja, oder stürzt ab, wenn man irgendwas macht.
Und auch wirklich, zum Beispiel, ich schneide zum Beispiel, meine Tools sind eigentlich so, ja, unterschiedliche Versionen von Wireshark, ähnliche Tools.
Okay.
Und dann, dass du wirklich alles kontrollierst, was in den Netz passiert, Paket verfolgen und,
okay,
warum und weshalb. Das ist eigentlich ganz interessant. Als ich da anfing, war ich eigentlich ein bisschen überrascht von den Tools, was wir da haben. Wir haben zusätzlich einen dedizierten Netz, wo wir unser Test durchführen können und dann kannst du wirklich von vorn bis hinten die komplette Nachricht verfolgen.
Okay.
Alle Paketen. Und ja.
Da, das muss ja dann auch relativ, also ich weiß nicht, das war dann für dich wahrscheinlich weniger interessant, als vor ein paar Jahren diverse Hacker angefangen haben, irgendwelche, wie heißen die, BTS, nee, diese Base Stations zu kaufen und eigene Testnetze zu machen, Tooling zu entwickeln, also auch irgendwelche Wireshark-Extensions sind da ja auch, also entstanden, die ja dann auch irgendwelche GSM-Messages irgendwie visualisieren können. Und das war wahrscheinlich dann eher so, oh,
Game. Nee, also langweilig war das nicht, weil sie, wenn man sich vorstellt, die Testnetze, das sind Geräte, die wirklich teuer sind.
Mhm.
Und wenn man sieht, es gibt einen französischen Hacker, das ist ziemlich, also der Typ ist genial. Der Typ ist genial. Er bastelt sich aus bestimmten Sachen. Er hat sich vor kurzem ein ja, LTE-Netz gebastelt.
Okay.
Und das ist schon genial. Aus einfacher Hardware und bestimmten Sachen, ja, schmeißt sich solche Sachen zusammen und auf einmal funktioniert. Mhm. Wenn man mit unserem System vergleicht, natürlich, wir können das alles, aber nicht in diesem Preissegment.
Ja. Also, hat das irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit oder auf eure Arbeit? Dass jetzt auf einmal Leute, die eigentlich gar nicht aus dem Bereich kommen, sich damit beschäftigen? Mit den Protokollen und mit den...
Ja, indirekt. Also das ist einmal gut, dass sich um diese Themen so eine kleine Community entsteht.
Ja.
Das ist immer gut. Also wenn 1000 Augen drüber nachschauen, ist immer besser. Kann man auch bestimmte Fehler, weil ich denke auch, das Problem ist, in diese Welt, wo wir arbeiten, viele Fehler sind unentdeckt, weil sich einfach niemand darum kümmert.
Ja, klar, fällt nicht auf.
Genau. Und wenn Leute anfangen, solche Systeme zu basteln und sie knallen auf einmal auf bestimmte Fehler, die wir gar nicht sehen, das ist natürlich relevant für unsere Arbeit.
Ja. Das heißt, ihr hört auf die Community dann an der Stelle und habt irgendwie mehr oder weniger Kontakt
damit. Die nicht vorhandene Community, ja.
Okay. Also
es sind ja nur so eine Handvoll, die sich da wirklich intensiv mit beschäftigen.
Okay, aber wenn da irgendwas aufpoppt, das versucht ihr irgendwie mitzubekommen dann schon.
Genau, das bekommen wir schon mit und dann versucht man nur dementsprechend zu hergehen.
Also die wenn ich jetzt also auch so vom Kongress immer so mitbekomme und den Talks sind, ist das ja so, dass die ja, also vor allem halt diese Security-Researcher ja sowieso in der Regel so ein Responsive Disclosure machen, also schon ein paar Monate Vorlaufzeit in der Regel geben an Hersteller und an die Carrier, um irgendwelche Sachen zu fixen.
Sind zum Beispiel Qualcomm, Ericsson dazu verpflichtet, das zu fixen. Mhm. Das ist normalerweise, sie sind
ja, aber die größten. Das ist ja das, was ich ja eben meinte mit diesem Filtern auf Netzebene, weil das Ganze bewegt sich natürlich sehr langsam. Ne? Du kannst ja nicht von heute auf morgen alle Handys austauschen, weil es gibt halt, oder alle SIM-Karten austauschen, weil es gibt halt einen Bug in dem Krypto-Modul da irgendwo oder so, sondern du musst halt irgendwelche Mitigation auf Netzebene eigentlich machen. Ne?
Deswegen
ist es ja nicht nur eine Herstellersache, sondern halt auch immer.
Man kann immer die Hersteller wirklich schauen, das ist ein Fehler, wir können fixen. Manchmal liefern sie auch die Fix für uns, in unser Netz einzubauen, solche Sachen.
Okay.
Also das arbeitet man schon zusammen. Man reagiert auch eigentlich schnell.
Ja, ist ja auch wichtig, ne? Sonst
das ist ziemlich wichtig. Also wenn man sich vorstellt, wenn so ein Netz einfach weg ist, man hat in Japan letztes Jahr. Irgendwann war ich im Büro und haben ein Mail bekommen von einem Kollegen in den Niederlanden, meint, ja, die Japaner haben ihn angerufen und sie haben dasselbe Problem, die wir hatten 2007. So. Okay, wie? Welche Japaner?
Welche?
die Dokumo, verdammt, ja, die ganze Netz war weg. Und die Dokumo ist eigentlich so, was in Japan die Kommunikation ausmacht.
So also das Netz da.
Genau.
Es beruht ja unglaublich viel Kommunikation, also vor allem auf GSM, wo man ja auch gar nicht so dran denkt, ne? Irgendwelche Verkehrssteuerungen, irgendwelche Zugsteuerungen und tausend Sachen, die da irgendwie auf dieser uralten Technologie eigentlich aufbauen, ist schon echt kritische Infrastruktur.
Ja. Kritisch aber, also für diese Leute ist einmal, sie müssen nicht viel investieren, um laufen zu halten.
Ja.
Und bis jetzt hat sich eigentlich bewährt. Also es läuft.
Ja klar, ich meine,
never change a running system. Also.
Ja, genau. Für die Betreiber ist das natürlich auch super, weil es ist ja schon seit Ewigkeiten abgeschrieben, das Ganze. Und ist halt immer noch, und es wird es ja auch noch viele, viele, viele Jahre lang geben. Also
ja, so schnell kriegst du es halt nicht weg, ne?
Ja. Ja, aber echt cool. Mal was ganz anderes. Aber du hast aber auch Softwareentwicklung mal gemacht,
ja.
Erinnere ich mich.
Ja.
Bei der Telekom sogar.
Ja, habe ich auch gemacht. Also eigentlich ist so, ich kam von zu Hause. Von zu Hause aus habe ich programmiert. Also ich habe ziemlich früh gelernt. Meine Mutter hat viel mit Informatik und sie hat auch programmiert. Und ich glaube, ich war 6 oder so, hat mir C++ beigebracht.
Okay.
Ja.
Ich habe mit Basic angefangen.
Harte Schule. Ja, also vor Einstart ist auf jeden Fall nicht das Beste, C++, glaube ich. Aber hat sich in meinem Fall eigentlich gelohnt. Und ja, danach habe ich nicht wieder C++ angefasst, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, von zu Hause aus habe ich eigentlich programmiert und dann habe mich so bewegt, Objective-C und dann Java. Es kam eine Zeit, wo Apple wirklich dachte, sie würden auf Java umschwenken, dann fing ich auch mit Java. Xcode kam mit Java integriert und solche Sachen. Dann
das, war Object, ne? Genau. Das war aber nur eine kurze Phase.
Das war eine ziemlich lange Phase.
Lange Phase?
Ja.
Also, das war vielleicht nur eine kurze, aber sehr schmerzvolle Phase, glaube ich.
Genau. Es kam hauptsächlich von Next, als Steve Jobs drüber kam, weil Next war dabei, ihr System auf Java umzustellen, war die Idee, diese OpenStep Plattform, also eigentlich war Next-Step-Plattform, was daraus OpenStep wurde, war so eine Spezifikation auf Java geschrieben, wo jeder vor Next-Step sozusagen ihre Plattform bauen könnte. Und ja, Sun und Next haben zusammengearbeitet und als Apple dann übernommen hat, kam auch diese Java auf den App-Welt.
Ja.
Und da fing ich an mit Java zu spielen und dann in der Schule fing an auch zu programmieren und da habe ich, oh cool, Java. Kam mit meinem Mac, wurde ich ausgelacht, ich war der Einzige mit Mac in der Klasse. Und viele Sachen konnte ich gar nicht machen, was sie da gemacht haben, war Windows-spezifisch und dann dachte ich, okay. Und ja, so hat sich bewegt und hatte ich auch meine funktionale Phase, wo ich so ein bisschen funktional programmieren angefangen habe. Aber das war schon in meiner Ausbildung bei der Deutsche Telekom.
Okay.
Meine Ausbildung habe ich eigentlich hier in Köln gemacht, in Nerrenfeld.
Ja.
Und ich war verantwortlich ich war bei den T-Systems. Also meine Ausbildung war bei Deutsche Telekom und ich wurde in den T-Systemen eingesetzt. Und sie haben viel mit Großunternehmen gemacht. Also wir haben das Netz von unterschiedlichen deutschen Großunternehmen gebaut. Metro, Rive-Gruppen und solche Sachen.
Ja, das ist einer der größten deutschen IT-Dienstleister, ne?
Genau. Genau.
Oder wenn nicht sogar der größte deutsche IT.
Ja, wahrscheinlich auch der größte.
Und was hast du da programmiert? Ist auch so funktional?
Ja, da fing ich mit Erlang, weil viele Switches waren dafür eigentlich prädestiniert. Ja. Fing an, dachte, okay, fängst an mit Erlang, habe ich mir selbst beigebracht. Und irgendwann habe ich zu meinem damaligen Verantwortlichen gesagt, ja, jetzt könnt ihr mir eine Switch dran lassen, weil ich auch erlangen kann.
Oh, läuft.
Hab mir die Sachen von dem angeschaut und dachte, oh, du kannst doch keine erlangen. Und ja, und so mit der Zeit, nach meinem zweiten Ausbildungsjahr, war ich schon ein bisschen drin. Und ja, da fing ich eigentlich an mit der funktionalen Programmierung.
Geiler Scheiß.
Und als Hobby, irgendwann habe ich Ruby entdeckt, im Netz so am Mundsurfen, dachte, ja, konntest du mal was anderes lernen.
Brauchst du was zum Ausgleich,
genau.
Ne? Ja, mit ganzen Erlang-Zeug.
Genau, und habe ich Ruby entdeckt, dachte, ah, cool, gibt es irgend so was für Mac? Habe ich gesucht, habe ich nur, damals gab es Pi Objective-C, das war so ein Python-Bridge zu Objective-C und dachte, nee, das mache ich nicht. Und irgendwann kam dann Ruby Cocoa.
Ja, was mir gerade einfällt, Ruby ist ja auch schon länger per Default verfügbar.
Genau,
ne?
Genau. In das OSX. Ist schon ziemlich lange. Also.
Und hatten wir nicht letztens irgendwie gesehen, dass es...
Das ja, Mavericks ist 2.0.
Das ist ja auch ziemlich...
Genau.
Also davor war es ja...
1.8.7.
1.8.7, ne?
Genau.
Online ist immer noch 1.8.7.
Ich Default.
Weiß einer von euch, wie lange das schon dann vorher da drin war?
Ich weiß, glaube ich, es war auf jeden Fall auch in Snow Leopard schon drin. Aber ob davor, weiß ich nicht.
Ich glaube auch schon davor. Also
ja, das kann gut sein. Aber Snow Leopard ist das letzte, wo ich mich so aktiv dran erinnere.
Genau, schon davor. Also, weil
schon ganz cool.
Die Person eigentlich, wo die ganze Zeug verantwortlich war, dass Ruby so in Apple-Plattformen immer kam, war auch der verantwortlich für Ruby Motion. Also er hatte das alles gepflegt und ja.
Ja, genau. Nur gerade mich daran erinnert, dass ich das total cool fand, dass Ruby 2, also dass sie von 1.8.7 direkt auf 2.0
gehen, ne? Und ja, nicht erstmal sagen, oh ja, machen wir erstmal hier den nächsten Stable-Schritt hier mit, sondern
also direkt den heißen Scheiß
direkt mitnehmen. Den heißen Scheiß mitnehmen. Ja, aber gut.
Ja, auf jeden Fall kam auf Ruby und dann habe ich Ruby Coco entdeckt und die Community war so ein bisschen ausgestorben.
Ruby Coco ist was? Ist
Ruby Coco war ein Bridge, wo die Cocoa Frameworks. Also man hat ein Bridge gebaut, um Ruby zu schreiben und die native macOS Frameworks anzusprechen.
Das gleiche gab es ja auch für, also aus dieser, wo wir gerade eben bei dieser Java Geschichte waren, war das ja, ne, diese Java Bridges und dann dieses Python-Ding gab es dann auch.
Genau, gab es Python, gab es Ruby. Und damit konnte man schon so einiges machen. Aber wie gesagt, es war ein Bridge.
Das hat aber nichts mit dieser Apple-Script-Bridge. Nee, da gibt es auch noch irgendwas.
Scripting Bridge ist was anderes. Das ist eine komplette Framework, wo man die Applikation scripten kann.
Ja, okay. Aber bei den anderen Bridges geht es darum, aus den Sprachen und Umgebungen direkt mit den Libraries.
Genau.
Okay. Mhm.
Von der Runtime, von der Ruby Runtime kannst du die Objective-C Runtime ansprechen.
Ja, okay.
Und zum Teil war es sehr schmerzhaft, weil du hast ein Objekt auf der Ruby-Seite, dann hast du ein anderes auf der Objective-C Seite angesprochen und du hast ihn eigentlich doppelt und die Kommunikation war auch nicht wirklich die schnellste und das war auf...
Ich stelle mir jetzt auch so, also wurde das dann offiziell von Apple maintained, diese Bridge? Oder?
Nein, die Ruby Cocoa war nicht von Apple maintained, aber sie haben das geliefert.
Ja.
Und genauso wie Python for the Python. Ich glaube, ist sogar noch dabei. Ich habe lange nicht nachgeschaut, aber ich glaube, war noch dabei bis vor kurzem.
Okay.
Weil es gab da auch viele Leute bei Apple, glaube ich, die das so ein bisschen mit forciert haben. Ja. Und bei der Ruby Cocoa war Laurent Sansonet, was auch der Macher ist von Mac Ruby und Ruby Motion, der war da beteiligt und hat Ruby in Apple so gepflegt. Da waren zwei Personen, deswegen ist auch Ruby so lange nicht abgedeckt worden. Wir behaupten immer wieder, aus Spaß, seit Laurent vor anderen Aufgaben da.
Aber dann wurde es vergessen, ja?
Dann wurde Ruby vergessen. Okay. Dann gab es keine Updates mehr. Ja. Mhm. Sogar war unsere Angst, dass sie Ruby entfernen. Seit der nicht mehr da arbeitet, wir dachten, oh verdammt, jetzt ist Ruby weg. Aber anscheinend ist nur jemand da, der diese Arbeit macht.
Ja, sehr gut. Aber dann, weiß nicht, hat Apple dann mit Mac Ruby angefangen oder war das ein extern? Ich weiß gar nicht mehr so genau.
Also mit Mac Ruby, das war wie gesagt, gab es diese Bridge, war ziemlich langsam. Und Laurent hat bei seinen, ja, verantwortlich bei Apple, der Bertrand, ich glaube, berühmt wegen seinem Rant über Windows Vista mit so einem französischen Akzent.
Okay.
Ziemlich berühmt. Weil er hat mal bei einem Steve Jobs Keynote so Windows Vista durch den Kakao gezogen. Ja, das war richtig cool. Ja, der war damals vor Laurent verantwortlich und Laurent ist zu ihm gekommen und meint, ja, das Zeug funktioniert zwar, aber ist super langsam. Er meint, ja, wie könnte man das lösen? Ja, wir könnten Ruby auf eine Objective-C-Runtime laufen lassen. Er meint, ja, mach das.
Borderline. Los geht's. Okay, wann war das?
Das war 2004.
Mhm.
Ja, ich glaube, das
so war... So lange schon?
Ja, ja, das ist schon... Ich glaube, das war 2004.
Die Anfänge sind schon richtig lange her. Ja. Okay.
Und ja, da gab es Diskussionen, also Ruby Coco gab es die Diskussion, gibt bis 2004 und 2008.
Ruby Coco war die Bridge
und Mac Ruby war dann die Implementierung von Ruby auf den Objective-C Runtime.
Okay.
Und das hatte auch, also ein Prototyp hatte am Laufen übers Wochenende, ist nach Hause gegangen, freitags, und am Montag kam der mit was zurück und es hat funktioniert. Und Trump meinte, ach cool, mach weiter. Und dann hat er das weitergemacht und irgendwann bei der WWDC haben sie das auch vorgestellt. Apple hat wirklich vorgestellt. Mac Ruby.
Okay.
Und alle waren total gespannt, endlich was zu basteln und so weit. Aber danach haben sie nicht mehr so unterstützt, wie man es gewünscht hat.
Okay, und wann war dann die Unterstützung weg?
Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht so lange her, oder?
Offiziell war vor 2 Jahren, als Laurent so sein, also zuerst hat man gemerkt, dass sie einmal die Lizenz geändert haben von Mac Ruby, wurde so mehr Open BSD ähnlich und Daten okay. Das kann gut, aber auch schlecht sein. Ja. Und ja, irgendwann war komplett abgetreten.
Okay. Und also irgendwann einfach nichts, einfach nichts mehr passiert. Ne? Also
genau, einfach nichts mehr passiert. Und Lohan hat auch so in, damals lief auf diese Open Source, Apple Open Source Plattform, dann ja, wurde auf GitHub und dann war klar.
Ja, das ist raus.
Vorbei. Genau. Das war vorbei. Und ja, aber an sich hat eigentlich gut funktioniert.
Ja.
Und dann gab es schon viel Diskussion, während Apple entwickelt hat, werden sie das für iPhone mitbringen, weil das war schon 2008, also ist so richtig heiß Wort, das iPhone kam 2007.
Ja.
Ja, 2008.
Schon lange her.
Alle wollten es haben, weil kam dann die SDK fürs iPhone.
Ja, klar.
Und dann können wir das haben. Ja, leider nicht, weil Mac Ruby war Garbage Collected.
Okay, ja.
Ja. Auf dem iPhone gab es kein Garbage Collection.
Ja.
Und dann, ja, als es dann GitHub, auf die ganze Projekt auf GitHub war, dachten wir, okay, können wir das basteln?
Mhm.
Ein paar Leute von der Community haben sich zusammengesetzt und haben versucht und man hat doch festgestellt, das größte Problem ist, dass die Ruby so auf eine Garbage Collection eigentlich eingerichtet ist, dass okay, man gar nicht so verzichten kann.
Ja.
Weil den Vorteil von Objective-C ist, ist Reference Counted.
Ja.
Eigentlich genau wie Python. Du hast deine Referenzen und es wird immer erweitert. Wenn du ein Objekt ist und den Next passt, wird erweitert und dann ja, irgendwann bist du auf Null und kannst dieses Objekt dann releasen.
Ja.
Bei der Ruby gibt es sowas nicht. Man muss dann wirklich Tracing machen. Man muss sie verfolgen, die Objekte, ob es noch irgendwelche Referenzen existieren und dann.
Aber wieso? Was verhindert bei Ruby, dass man Reference Counting machen kann?
Also ich würde sagen Design. Man muss einfach von Anfang an sagen, okay, wir machen Reference Counting. Man muss die Sprache so designen, dass es Reference Counted ist.
Mhm.
Das aber, ist wirklich Designfrage.
Aber es gibt jetzt keine Sprachfeatures oder irgendwas, die nee, das prinzipiell ausschließen, dass das
nicht, nein, oh, eigentlich nicht.
Okay. Also es wäre nicht unmöglich, oder es ist nicht unmöglich, Reference Counting.
Ja, das ist ja, dahin kommen wir. Kommen wir gleich.
Okay. Nicht so aufgeregt.
Genau, ja, dahin kommen wir, weil das Problem war, dass wir das nicht machen können, weil ARC so sehr Reference Counted ist. ARC ist, was Apple, nachdem sie haben in der letzten Mountain
Automatic Reference Counting.
Genau. Sie haben in Mountain der Garbage Collector auf einem Mac deprecated.
Ja.
Kann man nicht mehr benutzen, sollte man nicht mehr. Und sie haben ARC eingeführt. Das ist, sie verkaufen das als den Next Big Thing.
Okay. Heiße Scheiß, ja, ja.
Aber gibt es das auf dem iPhone oder iOS?
iOS gibt es auch.
Ja.
Und auf dem Mac.
Okay. Und auf iOS gibt es das aber schon viel länger, ne?
Ich sagen.
Genau. Ja, sie haben, glaube ich, iOS 5. Ich glaube, es wird mit iOS 5 oder okay, so, weil vorher hast du wirklich die Referenz, also die Verwaltung per Hand gemacht. Du musst okay, wirklich per Hand, also du musst dein Objekt releasen und alles möglich, was so, natürlich, es macht Spaß, wenn man es kann.
Mhm.
Aber
sollte es vielleicht auch können, so, oder?
Ja, also muss man das können?
Zumindest
man muss es davon verstehen, muss man nicht können.
Ja.
Okay. Ich bin der Meinung, man muss es verstehen, aber muss man nicht können. Weil oft ist schon so, zum Beispiel, man merkt auch bei den anderen Plattformen, dadurch, dass man wirklich diese Reference-Counting hat, alles per Hand gemacht hat,
ja,
sind einfach ein paar Leute, schlaue Leute, die coole Applikationen geschrieben haben, die wirklich ressourcenschonend sind.
Ja.
Weil wenn einmal richtig gemacht ist, kannst du auch mit Garbage Collector nicht hinkommen.
Ja.
Weil Garbage Collector muss auch zwischendurch schauen, je nachdem, was für ein Garbage Collector das ist, wenn es ein Stop the word,
ja,
dann kommt schon die Geschwindigkeit ein bisschen mit dem Garbage Collector.
Ja, und klar.
Sachen. Ja.
Also das heißt also, genau, also auf iOS, also vorher hast du halt auf iOS nur die Möglichkeit gehabt, Bahn, das selber zu machen, also ja, dein Memory Management quasi komplett selber zu machen. Genau. Dann haben sie ja irgendwann ARC eingeführt.
Genau.
Und bis dahin gab es auf dem Mac noch Garbage Collection.
Ja, und das ist ja sogar bis jetzt aktuell, ne? Er ist jetzt.
Genau, also erst mit der aktuellen, also erst mit 10.8 dann offiziell gesagt, das verschwindet demnächst.
Genau.
und haben dann im gleichen Zug dann aber auch ARC erst eingeführt. Ne?
Genau. Ja,
genau.
Genau.
Also, okay, also nicht erst ARC als Option und dann irgendwann später gedeprecated, sondern das ist so ganz klar, da geht's hin.
Genau, sie haben wirklich auch gesagt, wir haben das nicht auf dem iPhone, weil wir an eine bessere Lösung gearbeitet haben, ja, und das ist das und dementsprechend wird die Garbage Collector deprecated.
So, was machen wir jetzt mit MacRuby?
Ja, MacRuby stand da, weil man hat darauf schnell festgestellt, dass die Arbeit wirklich das so supportieren, dass es auf dem iPhone funktioniert, muss man schon viel mehr Aufwand da investieren und vor allem man braucht einfach ein Brain, die sich da gut auskennt.
Achso, stimmt, wir waren ja vorhin noch bei 2008, ne?
Genau.
Weil zum Gucken, ob es überhaupt geht auf dem iPhone.
Okay. Das,
genau.
Ja, gut, okay. Also und dieses am Wochenende rüberportieren auf dem Mac, das ging halt nur, weil beides Garbage Collector
genau,
ist.
Genau.
Okay, alles klar.
Und da war auch Ende. Und irgendwann hat Apple sich entschieden, LoRa nicht mehr für solche Sachen einzusetzen.
Mhm.
Er hat neue Aufgaben bekommen und war auch weg von der Community und so weiter. Und er hat immer zwischendurch in der Mailingliste was geschrieben und so ein bisschen uns unterstützt, motiviert, aber ist nicht viel passiert.
Ja.
Einfach weil dieser Brain nicht dabei war.
Ja.
Jemand,
der
sich da gut auskennt auf beiden, sowohl auf Ruby-Seite als auch Objective-C Runtime. Und ja, irgendwann hat irgendjemand bei LinkedIn festgestellt, dass LoRa nicht mehr für Apple arbeitet.
Okay.
LoRa war auf einmal weg und circa ein Jahr oder so war komplett weg, ganz ruhig. Wir wussten nichts. Und in der Mailingliste schon fingen Leute aufzugeben, das wäre nichts mehr.
Okay.
Ruby ist tot.
Also der Treiber war weg, ne?
Genau, so genau. Jemand, der
immer das zieht und.
Aber immerhin, MacRuby hat es funktioniert auf einem Mac. Also, es funktioniert bis heute. Du kannst deine Sachen machen, wie du lustig bist. Es funktioniert.
Cool. Das ist schon geil irgendwie, ne?
Ja, ich finde eigentlich ziemlich spannend, besonders für Scripting, macOS-basierende Skripten. Das war schon richtig cool. Das habe ich auch verwendet. Ich habe auf der Arbeit bestimmte Tasks einfach automatisiert.
Mhm.
Wir unterstützen ja mehr internationale Märkte, dass wir alle Android-Stores mit den Ruby-Skripten einmal durchgehen und dann unsere Apps verfolgen.
Ah, okay.
Und das halt tabellarisch irgendwo darstellen.
Das hast du mal auf einer Ruby-User-Group vorgestellt.
Genau,
ne?
Genau. Das war die Idee. Das habe ich alles mit MacRuby gemacht.
Ja. Okay. In welchem Jahr sind wir jetzt?
Jetzt sind wir 2012.
Mhm.
Ja. Dann fing dann, LoRa meldet sich zurück und gründet eine Firma.
Ja.
Und alle so, jetzt, was kommt? Alle haben schon gewartet.
MacPython.
Genau.
Genau.
Wir dachten schon, oh je, er hat schon immer davon geträumt, seinen eigenen Lisp zu schreiben.
Okay.
MacLisp. Genau. Macht ihr jetzt ein MacLisp oder etwas ähnliches? Ja. Und dann 2012 kamt ja mit Ruby Motion.
Okay, also hat er sich quasi ein Jahr in seinen Keller eingeschlossen und an diesem Garbage Collector iOS-Problem gearbeitet.
Er hat sozusagen ARC for Ruby gemacht.
Okay. Hm.
Und das war, wir waren alle, also erstmal konnte man nicht glauben, weil einfach wir die ganze Aufwand gesehen haben. Wir haben ja MacRuby versucht und wir sind alle geschaltet. Ein Jahr kommt er von seinem Keller raus und meint, ja, ich habe hier die neue Gesetze.
Aber das ist ja, also das ist ja jetzt, das ist ja für iOS cool, aber 2012 war es ja auch schon auf dem Mac wichtig, weil.
Genau, war schon
der Deprecated. Da war 10.8 ja da.
Genau.
Das ist ja weg, das heißt also nicht nur für iOS, sondern auch für die Zukunft von MacRuby allgemein.
Genau.
Überlebenswichtig, dass da etwas
passiert.
Herkommt, ja.
Ja, vor allem, weil er bracht raus nur für iOS. Wir dachten, okay, nett gemeint. Und er hat auch durch seine Arbeit bei MacRuby und er hat auch wirklich da lang dran gearbeitet und hat einfach kostenpflichtig gemacht. Das Ruby Motion muss man kaufen.
Müssen wir gleich noch abgrenzen, was MacRuby, Ruby und Motion,
genau.
Wo fängt das eine an, wo das andere auf?
Genau. Einmal, ich glaube, machen wir das sofort, weil einmal ist die Übergänge, man hat einfach Ruby Cocoa. Man hat irgendwann Ruby auf den Objective-C-Runtime implementiert, nannte man MacRuby. Und dann hat man MacRuby auf den iOS portiert und nennt man Ruby Motion.
Okay. Ah, okay. Also Ruby Motion ist Mac Ruby für iOS.
Genau, ist ein Fork von Mac Ruby, der auf den iOS läuft.
Okay.
Das war bis dahin die Idee. Mhm. Und dann vor kurzem, so ein Jahr, glaube ich, nach einem Jahr, hat er auch Ruby Motion für Mac eingeführt. Da funktioniert auch dieser Arc-Mechanismus.
Okay.
Theoretisch sind wir nicht mehr mit dem Garbage Collector. Wir haben auf dem Mac den selbst implementierten Arc.
Also okay. Das aktuelle Mac Ruby, heißt das jetzt dann immer noch Mac Ruby?
Es heißt Ruby Motion for Mac.
Und okay. Ruby Motion for Mac ist das neue Mac Ruby.
Ist das neue Mac Ruby.
Okay, und beides genau. Hat dann, also sowohl für iOS als auch für Mac ist Ruby Motion Ruby jetzt beides Motion mit dem Arc.
Und das ist aber auch, das ist aber für sowohl für iOS als auch für Mac so eine.
Genau, ein Toolchain.
Ja,
Bezahlt, wollte ich
genau,
wissen.
Genau, jetzt ist bezahlt, genau.
Okay.
Aber wie gesagt.
Das heißt, Mac Ruby ist eigentlich tot.
Als
offenes, kostenloses.
Also wie gesagt, es funktioniert immer noch. Obwohl Garbage Collector deprecated ist.
Es ist ein angezählt, ne?
Wer Lust hat, kann dran arbeiten und das portieren. Am Anfang hat auch Laurent versprochen, dass er da was tun wird, dass Mac Ruby einfach weiterhin geht.
Also Backporting.
Aber genau, Backporting war die Idee, aber man muss einfach gestehen, er wurde von seiner Geschäftsidee einfach überkommt.
Mittlerweile hat er
so viel zu tun.
Ja,
also
ja.
Auf einmal so viel, die Community hat sich auch ziemlich schnell gebildet und waren so viele Leute da und natürlich jetzt ist er verpflichtet, seine Kunden und Wünschen einfach zu erfüllen und zu supporten.
Hm. Ich finde es auch okay, dass so ein Teil dann da irgendwie kosten, und das kostet jetzt nicht die Welt, ne?
Ja. Ja, aber auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, er ist halt so erfolgreich, damit ist dann fast schon noch ein Grund mehr, was zurück zu contributen, ne? Also
ich denke, das macht der auch. Also
vielleicht eine Frage der Zeit.
Genau, das möchte man nicht abschreiten. Ja. Zum Beispiel das sind zwei Personen, die wirklich viel in der Mac Ruby immer noch machen. Also einer ist ein japanischer Programmierer, die als Laurent nicht mehr da war und wirklich das Ding geschmissen hat, weil alle anderen fühlten sich irgendwo überfordert, weil das war so hobbymäßig und dieser Person, wir nennen ihn, er nennt sich, ich weiß gar nicht, wer wirklich heißt, also er ändert schon mal seinen Namen und wir kennen nur übers Internet.
Okay.
Und das erste Mal haben wir uns getroffen, jetzt vor kurzem bei der Inspect, der Ruby Motion Konferenz in Brüssel. Und wir waren auch total überrascht, wir arbeiten online mittlerweile seit 5, 6 Jahren oder so.
Okay.
Wir kannten seinen richtigen Namen nicht. Er nennt sich Watson. Watson. Und, und er war wirklich jemand, der das gepusht hat und viel gearbeitet hat. Er hat versucht, jede Bug zu fixen. Er hat wirklich Bug Report erstellt, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Du hast ja schon ein paar Sachen in deinen Repository so aus eingerichtet und dann kam, er hat schon gefixt und du denkst so, verdammt, danke. Ja. Ja, und er war ziemlich fleißig und mittlerweile arbeitet er auch für Laurent.
Okay.
Der auch bezahlt und weiterhin pflegt er auch Mac Ruby.
Okay.
Zwischendurch ein Patch wird eingepflegt und ja.
Und okay.
Kannst du kurz beschreiben, wie das jetzt funktioniert mit Ruby, Arc und unter iOS?
Oder wie viel weiß man denn? Also ich meine, das ist ja closed. Wie viel Insight hat man da?
Ja, das ist closed, aber man kann sich mehr oder weniger vorstellen, der hat auch uns mehr oder weniger da eingeführt, wer es sehr gemacht hat.
Ja.
Wir haben den Code nicht gesehen, aber er hat seine Erklärungen sind auf jeden Fall sehr nachvollziehbar und theoretisch könnten wir auch machen, wenn wir die Zeit und die Lust und die Wissen wir hätten. Ja.
Das würde mich auch schon interessieren, wie das.
Ja, genau, weil eben hattest du ja gesagt, das ist ja, eigentlich kann es nicht funktionieren, man muss die Sprache komplett anders aufziehen und irgendwie muss er dieses Problem ja gelöst haben.
Genau. Das klang zumindest so, als sei es schwierig, weil es nicht vorgesehen war.
Genau.
Die
Idee ist wie folgen: Wie funktioniert, erstmal muss man verstehen, wie Arc überhaupt funktioniert.
Ja.
Vorher hat man per Hand sein Objektmanagement gemacht.
Ja.
Du hast sie verwaltet, du hast sie released und so weiter und so fort. Ein Arc bei einem Objective-C, das macht den Compiling-Time. Also wenn es kompiliert wird, dann macht ein Arc injiziert Code in dein Programm,
ja,
die diese Release und Co. alles macht.
Okay.
Das also, ist die Idee.
Vielleicht mal ganz, ganz kurz, wenn man es manuell macht, dann musst du irgendwie, du willst irgendwie so ein Objekt haben, dann musst du erstmal Speicher
du
für allozieren, dann genau. musst du das Objekt initialisieren, dann genau. machst du dann Dinge damit.
Genau.
Und wenn du es nicht mehr brauchst, dann musst du das halt wieder deallozieren,
genau.
Den Speicher wieder freimachen. Das hast du hingeschrieben.
Genau, das hast du hingeschrieben.
Und bei Arc sieht der Compiler, dass du da was machen möchtest und macht das Allozieren und das Freigeben. Also das Allozieren natürlich vor der Benutzung.
Genau.
Und genau, zählt dann wie.
Zählt also, in die zählt, Referenzen hoch
genau, wenn du bei,
und wieder runter, und wenn du
der letzte, sie releast. Genau, wenn der letzte aufhört, das zu benutzen, dann wird dann da
genau, freigegeben. Auch, Abschluss freigegeben.
Krass.
Und das macht Arc.
Okay. Zur Compile-Zeit.
Zur Compile-Zeit, der analysiert deinen Code und sagt, okay, hier gibt ja weiter, zählen wir hoch. Da gibt er seine Variable, die Referenz weiter an ein Objekt, zählt nochmal hoch und wenn sie dann dieses nächste Objekt stirbt, dann zählt er runter. Wenn es wieder null ist, dann
okay.
Abschluss. Das ist eigentlich einfach.
Ja.
Einfach gedacht.
Ja, in einer kompilierten Sprache.
Genau.
Ja, ne, das kann man.
Kann sich vorstellen, wie man das.
Also ich könnte mir jetzt immer noch, also gerade bei Objective-C auch noch irgendwelche Edge Cases vorstellen, wo das dann echt schwierig wird, das dann auch zu tracken. Also gerade
Retain Cycles. Retain Cycles sind basiert auf zum Beispiel, dass ein Objekt referenziert auf ein anderes und dieses andere Objekt referenziert auf den, also du hast einen Vater-Kind-Beziehung und beide referenzieren einander.
Okay.
Und dann keiner möchte sterben, weil ich immer nur aufeinander referenziert bin. Und dann hast du so Zombies,
die. Das gleiche Problem existiert aber auch natürlich bei Garbage Collection, ne?
Genau,
also,
aber Garbage Collection.
Also Selbstreferenzierung gibt es ja teilweise auch, aber oder irgendwelche zyklischen Graphen.
Genau.
Dann,
genau.
Okay.
Aber Garbage Collector dann analysiert, dass es kein außerhalb dieser Beziehung keinen anderen referenziert und schmeißt einfach beide weg.
Ja, klar, also,
genau.
Also, das, ja, also, worauf ich hinaus wollte, ist halt nochmal schwieriger zu erkennen, dass wenn in deinem Objektgrafen irgendwo dann zyklische Beziehungen noch drin sind, um dann halt korrekt zu erkennen, dass das tatsächlich eine Insel ist, so, ne? Weil du willst ja auch nur endlich viel Zeit damit verbringen, deinen Objektgrafen zu traversieren und zu schauen, was du denn da jetzt wegwerfen kannst, so, ne? Ich wollte gerade irgendwas fragen. Ah, egal, machen wir mal weiter. Aber, genau, Arc zur Compile-Zeit. Okay, bei Ruby gibt es keine Compile-Zeit. Ja, und jetzt?
Genau, das ist ja die Idee, dass Ruby keine Compile-Zeit hat, aber Mac Ruby wird schon immer kompiliert.
Mhm.
Das ist etwas, was wir von Anfang an gemacht haben, dass wir LLVM genommen haben.
Ja.
Und unser Ruby-Code zu kompilieren.
Das konnte aber Mac Ruby auch schon.
Das konnte Mac Ruby schon.
Das war schon immer.
Genau. Und was.
War auch schon interessant. Also Ruby dann tatsächlich in
Maschinencode
zu übersetzen.
Genau. Die Idee ist, dass wir man muss sich so eine Kette vorstellen. Es fängt an, du hast deinen Ruby-Code, schickst über den Ruby-Parser.
Mhm.
Daraus wird dieser ST generiert. Das
macht ja Ruby, also MRI ja auch schon.
Genau,
also
das macht MRI schon, das ist ganz normal. Und dann hast du deinen eigenen Ruby oder Mac Ruby Compiler, die diese AST ins eine LLVM IR übersetzt.
IR?
IR, das ist Instruction irgendetwas.
Ja, okay.
Das ist eine Sprache.
Das ist ein Zwischenformat.
Das ist ein Zwischenformat. Und die Idee dahinter dieser Zwischenformat ist, dass es plattformunabhängig ist. Und der hat eine ziemlich limitierte Anzahl von Instruktionen. Das ist ziemlich einfach gehalten. Liest sich auch ziemlich gut.
Wenn ich mich richtig daran erinnere, ist das auch ja die Ebene, wo die meisten Optimierungen gemacht werden, ne? Damit man halt generisch Optimierungen machen kann, ohne die Sprache, also ohne das Ausgangsformat sozusagen.
Genau. Das ist die Idee. Okay. Wenn man da dieses Format hat, dann kann man wirklich optimieren und alles Mögliche, was man nicht braucht, wegschleifen und daraus wird dann über die LLVM nochmal ins Maschinencode.
Mhm.
Das ist so die Idee da hinten. Das hat Mac Ruby schon gehabt und Ruby Motion macht das auch, nur bei den Ruby Compiler, er hat dann diese Arc nochmal eingeführt, die das Releasen und die Objektverwalten macht.
Boah, ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor. Also ich meine, Oder, genau, jetzt weiß ich mir, was ich vorhin fragen wollte. Gibt es, also es wird doch sicherlich irgendwelche Features in Ruby geben, die in Mac Ruby nicht funktionieren, oder?
Bindings.
Aha.
Bindings ist an sich die, also das funktioniert bei Mac Ruby nicht, das funktioniert bei Ruby Merchant nicht, weil Bindings schon an sich ziemlich kompliziert sind.
Magst du das mal kurz ausführen, also was Bindings sind?
Ja, ich denke, bevor wir zu Binding kommen, könnten nur die Schwierigkeit überhaupt, die Blocks zum Beispiel, was in Ruby viel verwendet wird, einfach mal Blocks, das in Ruby Motion oder Mac Ruby zu implementieren. Die Blocks können ja den Zustand, wo sie, sie haben ihre eigene Scope.
Ja.
Und die Objekte, die vorher definiert sind, werden in dieses Scope dann kopiert.
Mhm.
Und sie behalten ihren Zustand und außerhalb dann.
Ist ein Closure.
Genau, das ist Closure. Und das überhaupt in Mac Ruby zu implementieren, das ist so kompliziert, weil du hast einmal die Objective-C-Runtime, die für dich da noch ein paar, an sich Objective-C-Runtime ist ziemlich cool, weil es kann viel Magie. Ja. Also mit Objective-C, du kannst extrem Meta-Programming machen.
Ja.
Tu nicht viele, weil einfach schmerzhaft. Du kommst ziemlich schnell an die menschlichen Grenzen überhaupt das nachzuvollziehen.
Ja, alles klar.
Es ist möglich, kann man machen, aber schmerzhaft. Ich meine,
du kommst ja aus der C++-Welt mit Makros und hast nicht gesehen, Generatoren.
Ja, ich muss gestehen, ich fing mit C++, aber ich habe danach nie wieder angefasst.
Ja.
Und an C++ hat sich auch viel verändert.
Ich kenne mich ja mit Objective-C jetzt nicht so gut aus, aber gibt es da nicht auch Blöcke?
Ja, und, das
aber ist erst kurz später.
Ne? Erst später, genau.
Ach, okay.
Naja. Genau.
Okay, also Blöcke, also Blocks, Ruby Blocks und Closures,
genau.
Und ja, Procs und alles.
Procs und alles.
Schwierig in Mac Ruby umzusetzen,
wegen diese Spezialidee, dass man Objekte dann innerhalb kopiert und dadurch, dass man auch diese Arc-ähnliche Systeme gebaut hat oder schon bei der Garbage Collector, dass man einfach die Objekte einfach nicht mehr nachvollziehen kann.
Ja.
Also du hast einmal, du setzt eine Referenz und dann irgendwann wird der über den Block, innerhalb der Blocke hat der ein neues Space, ein neues und dann, du verlierst sie ziemlich schnell. Du verlierst einfach deinen Counter.
Okay.
Weil wenn du nochmal diese Block übergibst an ein anderes Objekt, dann ist vorbei.
Aber dann hat doch das andere Objekt eine Referenz auf den Block und der Block hat doch Referenzen auf das, was er eingefangen hat aus seinem Definitionskontext, oder?
Aber ein Block, wenn du einmal aufrufst, zweimal, dreimal und dann bist du eigentlich weg, kannst du nicht mehr wirklich nachvollziehen.
Ja, also es wird klar, also es ist sehr aufwendig, genau zu tracen, wo denn da
deswegen jetzt, sind für diese Probleme eigentlich Garbage Collector ideal, weil du kannst einfach tracen und
ja, du guckst halt einfach ab und zu mal rein und
verfolgst du das.
Ja.
Okay.
Aber irgendwie ist das ja auch gelöst worden, oder? Man kann auch Blöcke und so einfach verwenden jetzt in Ruby Motion, ja?
Ja, das kann man. Und bis vor kurzem gab es da auch einen wirklich Bug. Das waren ein paar Limitierungen, wo man einfach unter Ruby, ich glaube seit 1.9 gibt es auch Weak Reference Object.
In Ruby direkt?
Ja, in Ruby direkt. Das verwendet niemand, aber es gibt.
Okay.
Ja.
Okay.
In Standard-Libs gibt es Weak Reference. Und bis Ruby Motion habe ich nie verwendet, habe ich nie drüber nachgedacht.
Mhm.
Und da wird dann relevant, weil die Idee war dann wirklich, dass in Weak Reference, dass man wirklich sie so referenziert, dass sie dein Objekt Life-Cycles nicht erweitern.
Aber mal so für die Unwissenden unter uns, was ist das? Also Weak.
Und also
eine schwache Referenz.
Genau, also unter Objective-C gibt es zwei. Du hast einmal, sie haben ja vor kurzem das eingeführt, dass man sie eine schwache Referenz hat und eine strong, eine starke Referenz. Zum Beispiel, du hast jetzt zurück auf unser Vater-Kind-Beziehung.
Mhm.
Der Vater referenziert auf ein Kind. Der Vater hatte an sich die strong Referenz zu seinem Kind. Und der Kind hat eine schwache Referenz zu seinem Vater.
Okay.
Die Idee da hinten ist, dass wenn der Vater stirbt, dann stirbt da die schwache Referenz von dem Kind und das Kind referenziert nicht mehr und dann ist er weg.
Ja.
Das ist die Idee, dass wenn er die Referenzcounter von dem Vater so runter ist, dann kann man auch das Kind ignorieren, dann stirbt er sowieso.
Okay, alles klar.
Weil vorher haben sich ja gegenseitig noch referenziert, was
du immer bei 1. Vorher war alles stark.
Genau. Vorher warst du immer bei 1, die Referenzcounter, weil sie sich gegenseitig referenziert haben. Ja. Jetzt kannst du die anderen runterzählen und der sagt, okay, ich bin schwach referenziert, dann.
Okay, den ignoriert man dann quasi.
Genau, und dann kann er in Ruhe sterben.
Und was bedeutet das jetzt bezogen auf Ruby? Also jetzt unabhängig von MacRuby? Also
auf Ruby, wir müssen dann auch diese Idee von Objective-C übernehmen.
Du sagtest ja, dass in 1.9 in der Standard-Library dieses WeGraph, ich habe es gerade mal aufgemacht, hinzugekommen ist. Aber man hat ja relativ wenig direkt zu tun mit Referenzen in Ruby.
Deswegen
versuche ich gerade. In so einem C, Objective-C, dann kann ich mir das halt noch so gut vorstellen mit Arc und so, aber wo passt das jetzt in Standard-Ruby rein? Also
wirklich gesagt, ich habe in Ruby, rein Ruby, nicht irgendeine Implementierung nie gebraucht. Ich sah auch nie wirklich überhaupt die Notwendigkeit, das zu haben.
Müssen wir mal vielleicht mal für den Ruby's Magic Money angucken.
Also was halt oben drin steht, und das ist vielleicht kurz da, der Vollständigkeit halber, weak reference class that allows a referenced object to be garbage collected.
Also markiert es quasi direkt, um wieder eingesammelt zu werden.
Weak ref may be used exactly like the object it references. Also so eine Art Proxy oder...
Ja, also die Instanzie ist es anscheinend mit... war anders.
Aber
auf jeden Fall war, als Regraph in 1.9 dazugekommen ist, das hat geholfen in Ruby, MacRuby...
diese Probleme zu lösen mit Prox und so weiter. Was Binding angeht, Binding ist wirklich... Also ich glaube, ihr habt schon mal in eurer...
Ja, wir haben auf jeden Fall über Binding
erzählt. Schade auf jeden Fall nicht, das nochmal zu wiederholen. Genau.
Das Binding ist an sich schon ein Hack, weil er einmal die Hip sich übergibt. Also das ist schon die Idee, da hinten ist pervers.
Ja, definitiv. Aber ich meine, so ganz so weit weg sind ja Bindings, also diese Grundproblematiken von einem Binding und so einem Block sind ja nicht so ganz so weit auseinander. So weit. Ne?
Weil aber ich glaube, Binding ist nur ein bisschen pervers, weil zum Beispiel du hast Klassenvariablen, die einfach auf die anderen Seiten auftauchen.
Ja, also Binding ist schon viel.
vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz, also Binding, also mal ganz
high-level. Ich glaube, ihr seid fitter, was die Bindings angeht. Vielleicht erzählt ihr mal, weil Binding an sich, ich habe mich wirklich damit beschäftigt und ich dachte, wow, warum braucht man das?
Für Templating.
Ich glaube, das ist auch der einzige.
Also ich wollte gerade sagen, also in der Regel ist ist ja ein Binding eine reine interne.
Genau, also du kommst
interne
ja auch,
Sache.
Also Binding an sich ist sowieso private, du kommst auch gar nicht so ohne weiteres an das Binding ran.
Also Binding ist eine Methode.
Genau.
Auf Kernel.
Und das gibt natürlich ein Objekt der Klasse Binding zurück.
Genau.
So wie das halt so ist.
Genau.
Wenn du das aufrufst, dann kriegst du den gesamten Kontext, wo du es aufgerufen hast. Also das, wenn man sich vorstellt, ich habe irgendwo Code, da sind Instanzvariablen, Objekte, whatever lokale definiert, ganz egal was definiert, und ich rufe die Binding-Methode auf, dann kriege ich ein Objekt, wo all das irgendwie eingefangen wird. Das kann ich dann irgendwo anders hin übergeben. Beispielsweise ein Template. Mhm. Wenn ich in dem Template kann ich dann logischerweise auf die Instanzvariablen und so weiter zugreifen. Wenn ich da dann Instanzvariablen editiere oder ändere oder hinzufüge, dann sind hier halt da, wo ich das Binding aufgerufen habe, danach dann wieder verfügbar. Also der setzt das dann quasi auf der anderen Seite
wieder zurück. Ja, genau. Also du kannst das Binding mit einem Eval quasi explizit rumreichen und also quasi sagen, dieser Code soll jetzt bitte mal nicht in dem Kontext ausgeführt werden, wo er steht.
Genau, mit dem Binding.
In dem Kontext, also in dem Binding von irgendwo anders ausgeführt
werden. Genau, also eine Eval, der zweite Parameter von der Eval-Methode, die man nicht verwenden sollte, außer man macht Templating, ist halt Binding und die defaultet halt auf das Binding des Objekts, in dem das Eval ausgeführt wird.
Genau, weil das macht ja zu 99,9% Genau, außer wenn man ein Template machen möchte, genau. Dann übergibt man ein Binding.
Genau.
Ja, und deswegen ist das schon so ein bisschen noch was Fieseres
als Blöcke. Ja, das auf jeden Fall. Nur so, von diesem Grundkonzept ist das natürlich, also es gibt sicherlich so ein paar Eigenschaften, die halt dann ähnlich sind. Ne? Also gerade was irgendwie das Einfangen von Referenzen und sowas, das ist ja noch viel schlimmer eigentlich.
Genau, weil du hast wirklich den kompletten Scope, du hast wirklich den, ich mag es sehr als Hip, wirklich, du hast einen Hip von deinem Kontext einfach vier andere Seiten normal.
Ja.
Und dann, das ist Magie. Das ist auch geil gemacht. Aber
also die,
um das zu implementieren, ich glaube sogar die Jungs von JRuby sind dieselbe Meinung. Sie sind mein Binding erschwert nur wirklich vor jeder anderen Ruby-Implementierer.
Ja, das ist Binding schmerzhaft. Das ist ja, dass diese Repräsentation, die du da als Binding-Objekt bekommst, das ist ja nur so ein Proxy eigentlich. Das ist ja, also intern hat das sehr wenig mit dem zu tun, was du da halt als Objekt irgendwie zurückbekommst. Das ist ja mehr nur so eine, so eine vereinfachte Repräsentation des Ganzen.
Aber darunter leider Optimierung. Dann kannst du, zum Beispiel für kompilierte Ruby, dann kannst du schlecht optimieren.
Ja, klar. Also es wäre, sagen wir mal so, es wäre dann für die Ruby-Implementierer einfacher, wenn, also Binding gibt es natürlich, gibt es immer, weil ist ja implizit da, ne, hast du ja. Aber es wäre einfacher, wenn du das nicht als Objekt dir holen kannst.
Genau.
Und da rumreichen kannst und
Dinge drauf
und solche
tun
Sachen. Und so. Ich hatte vor Ewigkeiten, weiß nicht, ob ich das noch richtig zusammenbekomme, aber ich habe vor Ewigkeiten mal so einen Artikel gelesen über die Binding-Implementierung in Rubinius. Weil du kannst, also Rubinius ist, glaube ich, nämlich die einzige Ruby-Implementierung, wo du einen Binding marshalen kannst. Also wo du das Binding nehmen kannst und das serialisieren kannst. Um das dann irgendwo hinzutransportieren und woanders wieder auszuführen.
Ich glaube, an den Artikel erinnere ich mich auch nicht.
Das war völlig abgefahren. Also die halt im Prinzip so einen Mechanismus erklärt haben, wie man das denn überhaupt machen könnte. Also wie man denn das, das fand ich auch von daher interessant, weil, also mein Rubinius ist oftmals interessant, aber an der Stelle, um halt zu veranschaulichen, woraus das Binding halt eigentlich so besteht und welche Teile, manche Teile sind sehr einfach zu serialisieren und zu transportieren, irgendwie wie das State oder sowas.
Mhm, ja.
Und wenn es dann irgendwie dann darum geht, dann irgendwie Blöcke und Verhalten irgendwie zu transportieren, dann da wird es dann irgendwie ein bisschen tricky, wo dann irgendwie so mit Ruby Source und übertragen wird und so völlig abgefahren.
Aber das kann ja nur abgefahren sein.
Das ist richtig, richtig anstrengend. Deswegen kann ich mir auch extrem gut vorstellen, dass das gerade dann für andere Ruby-Implementierungen, die halt vor allem auf völlig anderen Grundvoraussetzungen arbeiten müssen, wie es wird kompiliert oder es wird wie bei JRuby halt auf einer anderen Virtualisierungsumgebung ausgeführt, da natürlich unter Umständen wird es halt dann auch kompiliert, andere Art und Weise und auf Bytecode, nicht Maschinencode, aber trotzdem eine völlig andere Herangehensweise, um
das ist wirklich so, dass auch für uns Rubinius ziemlich interessant ist, weil als wir anfingen auf LLVM, beziehungsweise das hat Laurent angefangen noch bei Apple, als MacRuby nur ein rein Apple-Projekt war. Mhm. Er hat ja das auf LLVM gebracht.
Ja.
Und damals war Rubinius auch schon dabei. Also die Jungs von Rubinius waren auch schon dabei, weil sie können auch kompilieren.
Ja.
Rubinius kann man auch kompilieren. Und damals waren sie als Vorreiter und wir haben damals viel ausgetauscht, Ideen und Konzepte. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, die Jungs da meinen es ernst.
Mhm.
Und das war in einer Zeit, wo wirklich die LLVM noch nicht so stabil war.
Ja.
Und sie hatten schon unheimlich viel erreicht. Und wir dachten, okay, da wollen wir hin.
Ja.
Mit den Jungs müssen wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Aber das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns erhofft haben. Weil Apple hat da, Apple war nicht immer so offen am Anfang mit LLVM wie jetzt.
Okay.
Die haben ihre eigenen Sachen gebastelt und wenig nach außen kommuniziert und war wirklich schwierig, da mitzuhalten. Aber dann ging es diese Kompilierungszeug durch, dass wir sogar mit MacRuby just in time wirklich ein JIT hatten.
Okay, cool.
Und war schon cool. als er dann Ruby Motion präsentiert hat, wir dachten, all diese Sachen wären drin. Nee. Waren leider nicht, weil vieles die iOS-Plattform einfach nicht erlaubt.
Okay.
Also möglich ist das zwar, aber nicht erlaubt.
Okay.
Und das sind dann die Limitierungen zu Ruby Motion. Zum Beispiel, du kannst auch keinen String eval. In Ruby, wir können einfach bestimmte Seite als String übergeben, eval, und das wird evaluiert.
Ja.
Das ist ja gegen die App Store-Richtlinie,
ja,
dass keine Strings evaluiert werden, Laufzeit, dann hat er auch entfernt.
Okay.
Das sind so die Limitierungen.
Also eigentlich könnte es mehr, aber jetzt ist es im Moment so drauf zugeschnitten,
genau,
dass es halt,
genau,
auch komplett App Store-kompatibel,
genau,
ist.
Und die Idee ist, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nicht erlaubt ist oder man einfach jeder die App Store-Richtlinie unterschiedlich interpretiert,
ja,
weil es gibt Programme, die Python interpretieren.
Ja.
Solange du nicht, also so wie ich es verstehe, solange du den Code nicht runterlädst und ausführst,
auch so, habe ich auch so,
ist nicht problematisch.
Auch
okay,
gewesen, ja.
Aber um sicher zu gehen, haben wir einfach gesagt, okay, schalten wir aus.
Ja.
Erstmal. Und mal schauen, vielleicht in der Zukunft ändert er seine Meinung oder.
Okay, ja, man wird es ja auch überleben, das, ne?
Also. Genau. Und ansonsten funktioniert alles?
Sonst funktioniert alles.
Ja. Also die ganze Palette des Metaprogramming,
ja,
und.
Alles.
Zur Laufzeit, also
und inklusive Konsole und so ein Kram, ne?
Ja, ja. Ja, das ist eigentlich so ein interessantes Feature, dass die wirklich einen Höppel haben, dass man, also deinen Simulator am Laufen, du kannst den Code verändern und
ja,
das ist schon cool. Also.
Ja. Aber ich meine, klar, das ist natürlich cool, aber wenn man halt, wenn es halt sonst keine Einschränkungen gibt,
ja,
vom Feature-Set, ist das natürlich auch wiederum nicht überraschend, dass es dann eine Konsole gibt, weil.
Ja, ja, klar, aber das ist natürlich, also, und wie ist das jetzt so performance-technisch?
Also einmal kompiliert ist, merkst du nicht.
Okay, also im Grunde kann man einfach mit Ruby Motion was schreiben und es ist kein signifikanter Unterschied gegenüber einer
nativen Objective-C. Es gibt keinen Unterschied zu einer nativen Objective-C, weil am Ende, was da rund ausgeführt wird, ist genau das, was Objective-C, das Einzige, was Apple machen könnte, also Apple konnte niemals sagen, wir nehmen keine Ruby Motion Applikation an, weil sie können das gar nicht erkennen.
Okay.
Vielleicht, weil sie, ja, obwohl das konnte man auch in Objective-C machen, dass man einfach die ein paar Libraries in Ruby als Statical Lib nochmal kompiliert,
yeah,
und einfach in dein Objective-C-Programm packst, wird es genauso aussehen wie eine Ruby Motion, weil,
okay,
zum Beispiel in Objective-C, du hast nur NX-Strings und NX-Mutable-Strings.
Ja.
Das sind so die Strings-Class und dann Ruby hast String. Sie könnten vielleicht hexen und diese String-Definition sehen, aber wie gesagt.
Also, okay, also es gibt theoretisch Möglichkeiten, von Apple sei das irgendwie zu erkennen.
So ein Fingerprint irgendwie, ja, sieht irgendwie so aus, als
geht wahrscheinlich Ruby Motion, ja, raus. Aber tun sie im Moment nicht.
Tun sie nicht. Und so gesehen gibt es auch viele andere Alternativen. Ich glaube, sie haben. Es gibt ja C-Sharp, die viele Applikationen mittlerweile in C-Sharp geschrieben werden für iOS.
Okay.
Ja.
Okay, ja, also eigentlich ist es eine vollwertige Alternative, um Applikationen für iOS zu bauen.
Ja,
und
das
für Mac.
Von Mac
für
mittlerweile
Mac
auch. Ja. Ja. Aber heutzutage möchte keiner mehr von Macs programmieren. Das,
okay,
ist eigentlich schade.
Ja, alle nur für iOS.
Ja.
Ja, das neue Final Cut jetzt in Mac Ruby. in Ruby Motion for Mac.
Genau.
So, genau.
Ja. Das ist auch schwer, wirklich. Also vor allem so gesehen ist die Objective-C Runtime eigentlich sehr reich an Features. Man kann noch nicht mit Java vergleichen, weil auf den Java mittlerweile läuft Scala, dann läuft alles möglich, ne? Ich glaube, jemand hat sogar Erlang, ich glaube, heißt Alchang oder so.
Ja, ja.
Erlang auf dem Java,
okay,
das ist schon krass. Aber auf dem Objective-C fängt so an, gibt schon ein paar andere Sprachen. Also es fängt mit MacRuby, war eine der erste überhaupt, glaube ich. Dann kam dazu Nu, das ist ein Lisp-ähnliche Programmiersprache. Die
haben ja alle mit Lisp, das ist.
Keine Ahnung. Stehen auf Klammern.
Ja. Genau. Also.
Wobei Objective-C steht auch auf Klammern. Also.
Genau.
Aber mehr so auf eckige.
Ja, gibt's F-Script. Das ist eine Mischung aus Smalltalk und ILP.
Okay.
Und das läuft auch darauf. Und vor kurzem gab's also etwas Neues. Ich glaube, heißt Aero. E-E-R-O geschrieben. Das ist auch eine Programmiersprache, erinnert ein bisschen an Python. Also eine Mischung aus Python und Objective-C und ja, was noch. Also das sieht schon ziemlich bastardmäßig aus. Das sieht so, aber richtig cool, hat coole Features und interessant, was man da alles machen kann.
Die Objective-C-Runtime ist aber jetzt nicht unbedingt dafür vorgesehen gewesen, so ein Multilanguage-Support zu liefern, oder?
Oder ich bin also, mir nicht sicher.
Also bei Java ist es mittlerweile halt klar, ne? Also genau. Java ist halt, sie haben zwar nicht damit angefangen, aber mittlerweile ist halt klar, das ist halt so eine Multipurpose.
Sie bauen ja auch immer mehr Features
Umgebung dafür
sie
bauen ein. Explizite genau. Features auch ein, um das zu tun.
Oracle ne? spricht schon über One VM Rule.
Ja, ja, genau. Also das sind schon Microsoft hat ja mit der .NET dieser CL, keine Ahnung, weiß nicht, wie diese Runtime da heißt, das ist ja von vornherein ja so designed gewesen, weil sie ja sowieso von Haus aus schon mehrere Sprachen irgendwie hatten so. Bei Java kam das jetzt später da dazu, ist mittlerweile aber auch halt irgendwie...
Ja, Microsoft hat da auch viel getan. Also wir haben das alles so verfolgt in MacRuby-Zeit, sie haben IroRuby, IroPython.
Ach ja, das gibt's ja auch noch. Ja.
Das sind einfach Sachen, die schon da waren. Das war richtig cool.
Ja. Und genau, aber für Objective-C ist das jetzt, also
es war, denke ich, nicht geplant, aber es war so designt, dass eigentlich alles möglich da ging, weil schon damals als OpenStep entwickelt worden war ja die Idee, Java darauf laufen zu lassen. Also Java wäre auf keiner anderen Plattform da.
Also Java Code Java, auf der Objective-C Runtime.
Ich glaube, das war die Idee. Sah mindestens so aus. Und dann gibt es auch die Leute von GNUSTEP. Das ist die GNU-Implementierung von der OpenStep.
Also NextStep, OpenStep und GNUSTEP haben wir da mittlerweile.
Genau. Und die GNUSTEP ist die GNU-Bewegung, diese OpenStep-Implementierung auf den damals noch lang erwartete, wie heißt das, Gurn oder den Kernel, die GNU-Leute entwickeln seit 20 Jahren. Okay. Und ich glaube sogar länger, mittlerweile 25 Jahren.
Das ist
nur lange bevor Linux gab, weil die Idee war, diese eigene Kernel zu entwickeln und darauf sollte ja GNU-Step laufen und bis heute ist nichts geworden.
Ja. Und das ist so wie mit Linux auf dem Desktop.
Genau. Ja,
und aber ist ja dieses Jahr. Ist ja jedes Jahr.
Genau.
Sowieso.
Die Idee war, Smalltalk auch auf diesem Environment laufen zu lassen. Und das läuft auch. Also GNU-Step, du kannst auch, es gibt eine Desktop, es heißt Etoile. Das ist Französisch. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall. Der kann sowohl Objective-C als auch Smalltalk.
Okay.
Also theoretisch, alle Tools sind schon vorhanden. Ob das absichtlich war oder nicht, bleibt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es möglich.
Okay. Gibt es denn noch, also es klingt jetzt so alles so nach super gelöster, perfekter, heiler Welt. Gibt es denn jetzt abgesehen von diesen Schwierigkeiten mit Blöcken, Bindings noch, also gibt es denn da in der Ecke noch irgendwelche Probleme? Also was weiß ich, irgendwelche Memory-Leaks, weil irgendwie das dann an manchen Stellen nicht so ganz richtig funktioniert oder?
Ja, also ich glaube, bis vor kurzem gab es so ein paar Bugs, was Memory-Leak angeht, wo wirklich man auch festgestellt hat, er hat Fehltests geschrieben für solche, aber es gibt einfach, wenn einmal solche Systeme durch viele Leute
ist ja auch hochdynamisch das Ganze.
Genau. Also,
dann poppen halt noch mehr
Sachen
auf.
Dann poppen so ein paar Sachen aus. Ja. Und das war wirklich vor kurzem so, dass da ein paar Bugs gefunden wurden, wo dann...
Okay. Und ich meine gerade, also wenn halt Leute Ruby programmieren, dann sind halt Blöcke so eins der häufigsten Dinge, die man halt einsetzt. Und wenn da natürlich dann irgendwelche Leaks auftauchen und du dann auf so einer extrem Memory-Limited-Plattform läufst, wie so ein iPhone, dann hast du natürlich auch schnell, also dann wird halt dann dein kleines Memory-Leak schnell zu einem großen Problem, oder?
Genau, also das erste Mal hat jemand diese Fehler entdeckt, dass er sich ein paar Sachen mit Core Data gebastelt hat. Core Data ist so die... lass mich nicht falsch sagen, weil das ist kein Database. Also Apple definiert das anders, aber für einfache Ruby-Entwickler, glaube ich, wäre die Idee, dass man dort Objekt hinterlegen kann, wie eine Datenbank.
Okay.
Und dann kann man sie darstellen, kann man sie manipulieren, das ist
halt
und
so weiter. Ein wahnsinniges Abstraktions-Framework. Genau.
Und also CoData ist, wenn du einmal verstanden hast, das ist gut, dann verstehst du auch, warum es keine Datenbank ist.
Ja.
Aber wenn du wirklich aus einer Plattform kommst und denkst, du hättest da eine Datenbank gefunden, dann wird es schmerzhaft. Weil okay. Spätestens, wenn ein paar Objekte da anfangen rumzutanzen, wo du nicht möchtest, dann...
Aber CoData ist ja, ist CoData nicht die Grundlage auch für die eine Hälfte des iCloud-Syncings? Das ist doch...
Genau.
Da
genau.
So
das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so iCloud Sync so schwierig ist.
Ja.
Aus Programmierersicht überhaupt das ja. richtig implementieren.
Okay, aber.
Auf jeden Fall, da hat jemand mit CoData gespielt und natürlich mit dieser Ruby-Idee. Du hast eine Datenbank und dann fingen die Leaks, weil ein paar Objekte einfach lang lebten, bis die Applikation irgendwann crasht. Und diese Bugs wurden reported. Natürlich, vor den Leuten, die schon MacRuby gemacht haben, sie wissen damit umzugehen. Das sind Leute, die schon Wake-Reference überhaupt kannten, weil so wie ich das festgestellt habe, die Ruby-Leute brauchen das nie. Aber für die anderen Ruby implementieren vielleicht und sie kannten das, sie konnten diese Sachen umgehen.
Ja.
Aber die Leute, die aus dem Ruby-Background kamen, haben immer Fehler gemeldet und ja, die Walkaround wurde so weitergegeben in Foren, aber nicht alle haben es mitbekommen und irgendwann war wirklich so, dass jemand dann einen Blog gepostet hat, warum er keine Applikation mehr in Ruby Machine schreibt und so
weiter. Ja, ist so, ich meine, das ist natürlich so eine Sache, ne? Wenn du sagst so, okay, kannst jetzt in Ruby deine App schreiben, aber, und dann kommt dann so eine lange Liste mit Dingen, die du nicht so machen kannst wie da, und das ist natürlich schon doof, ne? Also, wenn du davon ausgehst, das funktioniert einfach und dem ist halt nicht so, das ist natürlich dann schon...
Ja, okay, also man kann festhalten, man kann da seine App drin schreiben, aber man kann nicht einfach sich hinsetzen und denken, ich baue mir mein irgendwie, wie auch immer, Ruby-Programm, sondern man muss halt so ein paar Dinge beachten und halt irgendwie wissen, wo es nachher drauf laufen wird.
Genau, ich denke, das ist auch, ich mag eigentlich Ruby Motion als ein Dialekt interpretieren, das ist keine Ruby, das ist eigentlich ein Dialekt, weil es gibt einfach ein paar Sachen, die nicht so Ruby-like sind.
Okay.
Zum Beispiel, du musst zwischendurch mit Blocks auf Objective-C, weil Apple hat ja Focus Block eingeführt und du musst mit Block-APIs sprechen und sie agieren nicht wie die Ruby-Blocks.
Okay.
Das sind ja Procs. Also du hast da Closures, die verhalten sich ein bisschen anders und dann hast du ein paar andere Syntax-Unterschiede, zum Beispiel Named Argument.
Ja.
Unter Ruby 2.0 gibt's, aber MacRuby hat das schon seit immer.
Ja.
Das war schon vorhanden. Und sie agieren auch unterschiedlich bei der Ruby-Implementierung. Du hast dann ein Hash. Eigentlich bekommst ein Hash. Da nicht. Du bekommst wirklich die Variable übergeben, wie sie heißen und so weiter und so fort. Also das sind unterschiedliche Werte. Das ist ähnlich,
das müsste aber jetzt, nicht gleich. Das müsste doch jetzt, also wenn man jetzt eher heute damit anfangen würde, also mit also von Ruby 2.0 ausgehend, der dann einfacher geworden sein, oder? Wenn es darum geht,
ja, so aber wirklich gesagt, ich halte nicht viel von die Named Arguments vor Methode in Ruby 2.0. Ich mag es nicht. Das ist so einfacher, weil...
Ist das nicht genauso wie in Objective-C eigentlich?
Nein. Das ist ein kleiner Unterschied.
Okay.
Zum Beispiel, wenn du eine Methode definierst mit Namen, mit Argument mit Namen, diese Methode hat einen Namen, aber diesen Namen beinhaltet nicht die Argumentnamen.
In MacRuby.
Sie heißen genauso mit ihren eigenen Argumentnamen. Zum Beispiel, du hast Methode Name und dann gibst du die Argumente Name und dann hast du Last Name als Name und dann noch eine andere. Und diese Methode heißt Name und Last Name. Also die Argumente.
Wo heißt Namen, die unter Objective-C?
Unter Objective-C,
ja, okay.
In Ruby 2 nicht, weil das ist eigentlich Hash, was da hinten passiert ist. Wie die Keys heißen, ist eigentlich egal.
Genau, die Argumente sind nicht Bestandteile des Methodennamens.
Genau, das ist
also der Signatur nicht, ne?
Genau.
Genau, aber ansonsten ist das auch ziemlich vergleichbar.
Und du überreichst sie ganz anders. Zum Beispiel, du kannst ein Trick ist ja, dass man das weitergibt als Namen und dann in deine Methode drin fangst du sie auf und du kannst sie als Hash nochmal überprüfen. das, was man früher gemacht hat, Hash, und dann hat man geschaut, ob die Key,
ja, ja, genau,
ist, die muss man nicht mehr machen, weil ja, du hast ja diese Hash schon gefüllt.
Ja.
Du hast dann,
du musst ja kein Hash. Du kriegst auch.
Ja, also an sich, intern ist ein kleiner Hash.
Keine Ahnung, habe ich mir also die Implementierung nicht angeguckt, aber.
Intern ist eigentlich ein Hash. Du bekommst natürlich die Namen innerhalb deiner Methode, aber an sich ist eigentlich.
Es fallen ja lokale Variablen dabei raus bei, genau, in Ruby 2.
Genau.
Mhm.
Das ist eigentlich genau wie bei Regular Expression auch, wo du deine eigene Variable in der Regular Expression, dann bekommst du sie außerhalb definiert.
Genau, aber, ja.
Genau, das ist eigentlich die Idee da hinten. An sich ganz nett, aber nicht sauber. Also mag ich nicht.
Hm. Ich hätte jetzt gedacht, dass das in der praktischen Benutzung, gut, mit der Methodensignatur, das war mir dann schon klar.
Zum Beispiel, ich kann drei Methoden definieren. Das ist am besten, ich glaube, weil ich auch viel in anderer Baustelle gearbeitet habe, anderer Programmiersprachen. Ich habe zum Beispiel Methode, wo sie Name, Lastname, einfach Name alleine, zwei Methoden, sie überschneiden sich nicht. Du hast Namen plus Lastname als Argumente, du hast Name so alleine, Namen, Alter und keine Ahnung, das sind drei Methoden und sie können sich natürlich irgendwo referenzieren, aber du hast es wirklich sauber getrennt.
Naja.
Und
ja gut, in Ruby gibt es halt allgemein kein Method Overloading, deswegen.
Genau.
Also es wäre halt komisch gewesen, wenn sie es dann eingeführt hätten. Damit
ja. Das macht ja keinen Sinn.
Das hätte gar keinen Sinn gemacht. Also das hätte das unglaublich kompliziert gemacht. Richtig. Und hätte auch die Leute völlig aus dem Tritt gebracht.
Ja. Ja, ich denke, das ist auch die Idee. Und ja, ich denke, für Ruby an sich passt gut. Besonders auch, weil viele Leute schon diese Hash-Tricks gemacht haben.
Ja, genau.
Das war auch nicht schön.
Ja.
Und ich glaube, das ist ziemlich gut gelöst.
Das ist ja, syntaktisch ist das ja auch nicht zu unterscheiden.
Genau.
Also meistens zumindest ist es syntaktisch nicht zu unterscheiden, dass das Named Arguments sind oder.
Aber also soweit ich sehe auch, also ich habe vor kurzem mit vielen Leuten gesprochen und verwenden noch nicht viel. Also wir haben sich noch nicht wirklich damit.
Ja, also keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so viele Sachen, wo ich exklusiv Ruby 2.0.
Ja.
Ja, das ist ein Problem. Das ist auch, ne? Und du, also, würdig. Aber da musst du ja erstmal eine Methode haben, wo du überhaupt diese Menge an Parametern übergeben willst, wo sich das überhaupt lohnt. Ja,
überall, wo ein Options-Hash reingeht.
Ja, aber das ist ja begrenzt.
Genau, und selbst, das ist der Unterschied.
Und selbst wenn du noch Options-Hash machst, manchmal sind die ja so lang. Also das ist ja hauptsächlich bei Rails, bei diesen ganzen Helper-Sachen. Das ist das, wo die ja hauptsächlich vorkommen. Oder bei den Association-Helpern. Oder aber da werden die jetzt auch nicht anfangen, irgendwie Name-Parameters zu nehmen. Da bist du ja auch blöde. Das sind ja irgendwie 10 Parameter.
Ja.
Also ich kann schon verstehen, in Objective-C bringt das halt, also du hast halt eine andere Methodensignatur dadurch.
Ja, in Objective-C ist auch die Idee, mehr als zwei Parameter, dann musst du einen Namen geben.
Ja.
Also du kannst nicht einfach Methodenname A, B als Parameter, dann musst du A und dann B als Named Parameter.
Ja. Also ich kann schon verstehen, dass in Ruby wenig vorkommt, weil er eigentlich eher postuliert wird, hier maximal zwei Parameter überhaupt nur zu verwenden. Und diese Option-Hashes, die sind ja, würde ich jetzt mal sagen, außer in Rails relativ selten, dass die vorkommen.
Ja, Options-Hashes wären halt vor allem, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn du so, ja doch, wenn du so DSL-ähnliche Sachen baust, dann wirst du die wahrscheinlich häufiger haben, ne?
Ja, und willst
weil du halt so eine dann Dynamik, auch klar, die du Frage, da so eine Dynamik mitbauen kannst.
Willst du die dann in der Methodensignatur haben, weil dann.
Die kommen ja nicht in die Methodensignatur.
Wer?
Wir haben ja gerade festgestellt, dass die Methodensignatur ausschließlich durch.
Ja,
das kommt nicht, aber
du schreibst hier oben in die Klammer hinter den Methodennamen. Ja, okay. Ne? Also aus Ruby-Sicht ist es die Methodensignatur.
Ja.
Klar, ich meine, wenn es nur eine Handvoll sind, dann ist das natürlich super, weil du dir diesen ganzen Boilerplate-Code sparst, dann aus dem Hash die Dinger da raus zu popeln, ne? Ja, klar. Aber wenn das jetzt gerade für eine DSL mit irgendwie Defaults setzen und so, das schreibst du ja nicht da rein. Da hast du irgendwie, also stell dir mal vor, belongs to mit irgendwie seinen 7 Parametern, wo irgendwelche Defaults sind.
Ja,
da hast du dann den Methoden-Header da. Ich nenne Signatur, weil es ist die Signatur in Ruby. steht dann da halt irgendwie, ist dann 10 Zeilen lang. Das ist ja Quatsch.
Ja,
das wird dann ja auch da in dem Fall keiner machen.
Ja, also ich glaube, das wird sich einfach noch zeigen, wie das dann tatsächlich eingesetzt wird. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie in einem Jahr, warte mal, ist dann noch nicht mal mehr ein Jahr, wo wir 2.1 bekommen, ne? Genau. Ich denke, alles wird sich ändern, jetzt wo macOS dann mit 2.0 kommt, ja, viel mehr Tools
werden. Ja, ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass die Leute anfangen, das ähnlich wie bei Objective-C zu nutzen. Also sie sind ja nicht, also sie erwarten ja eh nicht, dass es Method Overloading gibt.
Ja.
Aber auch einfach bei ein, zwei Dingern da irgendwie anzufangen, Named Parameters zu nehmen.
Nee, worauf ich, also was ich meine, ist, wir werden noch eine ganze Weile mit 1.9-Kompatibilität arbeiten müssen und deswegen
das
wird das sowieso noch dauern, genau, dass halt eh so General-Purpose-Sachen, die jetzt nicht irgendwie Skripte mir jetzt irgendwas automatisiert, wo das einfach egal ist, was du da machst, aber ich glaube, das wird halt, also bis diese Named Parameters halt so
das der noch ein bisschen Default dauern
werden, für welche Situation auch immer, bis du die überhaupt verwenden kannst normal, das genau dauert halt einfach.
Das wird halt noch ein bisschen dauern, genau. Ja, cool. Wo waren wir denn? Also, was wir festhalten können, Ruby Motion ist eigentlich eher als Dialekt zu sehen. Das ist auch, finde ich, einen ganz guten Schlusssatz dafür, für das Thema. Ne? Also, es ist ein Dialekt und man kann Leute, die sagen, okay, sie haben keinen Bock, sich irgendwie Objective-C-Syntax da reinzuziehen, kommen eigentlich zu denselben Ergebnissen. Sowohl was Performance angeht, gibt es eigentlich keinen Nachteil.
Ich denke also eigentlich, ja, an sich können wir so festhalten, aber wenn man keinen Bock auf Objective-C hat, sollte man nicht für iOS entwickeln.
Das ist eine ganz gute Erkenntnis.
Gott sei Dank sagt das mal jemand.
Also wenn ich ja so häufig keinen Bock auf iOS hast, beziehungsweise auf Objective-C und dann alternative Programmiersprache suchst, machst du irgendetwas falsch.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
Objective-C
ist perfekt.
Du wirst. es ist eine schöne Sprache, mache ich gern. Ja. Aber die Dokumentation auf Apple-Seite wird Objective-C sein.
Ja.
Selbst ob du C-Sharp schreibst oder irgendetwas, du wirst auf die Objective-C-Dokumentation zurückgreifen müssen. Ich habe einen kleinen Jungen vor kurzem Ruby beigebracht und dann hat er mit seinen Freunden gewettet, dass er vor einem iPhone eine Applikation schreiben kann.
Ja.
Und ich habe ihm Ruby Motion beigebracht und dann habe ich festgestellt, dass ist die beste Weg, Objective-C zu lernen. Er kann Objective-C.
Okay.
Also nur wirklich von dieser, du kannst nicht, es gibt keine bessere Methode, Objective-C zu lernen zurzeit als Ruby Motion. Weil, erstmal, du musst die Dokumentation lesen. Du hast dieses Spielerische dabei. Du hast einmal diese Ruby Motion Helper, wo du live
Code
ändern kannst, okay, ausführen. Und du musst das im Kopf machen, die Übersetzung. Du liest die Dokumentation auf Objective-C. Viele findest du auch. Die Ruby Motion, sie haben zwar alles dokumentiert, fast alle Libraries, was auch in Objective-C gibt. Aber wenn du Fehler hast, du findest meistens in Objective-C.
Ja. Du meinst die ganzen
Coco APIs und Libraries. Du findest unheimlich viele UI-Libraries, die nur Objective-C geschrieben sind.
Ja,
du
kannst
sie in Ruby ansprechen, aber du musst das erstmal verstehen.
Mhm.
Und dadurch hat er ziemlich gut gelernt und vor kurzem meinte er, ja, ich schreibe, glaube ich, meine nächste Applikation in Objective-C. Ich so, oh, verdammt, falsche Seite.
Ja.
Ja. An sich, also man kann nicht mit dem Gedanken dahin gehen und sagt, ich möchte Objective-C nicht lernen und jetzt mache ich Ruby.
Aber wenn man sagt, okay, ich will da irgendwie einen Einstieg finden, komme eigentlich aus dem Ruby-Background, dann ist Ruby Motion ein super Einstieg.
Genau, und vor allem, du musst weniger Code schreiben.
Ja.
Ich hasse Objective-C. Die Methoden fangen an wie Debugman, bla 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 bla, möchte sterben mit mir und die Objective-C-Methoden sind so lang und manchmal du machst unnötige Sachen, die eigentlich, du möchtest den Computer sagen, was ein Computer machen soll. In Objective-C, du musst dem Computer sagen, wie er etwas zu machen hat.
Ja.
Das ist so ein Unterschied, also deswegen bevorzuge ich Ruby, weil ich sage einfach, Computer macht das. Computer fragt nicht, wie soll ich das machen?
Ja.
In Objective-C bist du ständig im Computer am sagen, wie irgendwas zu tun hat. Und das ist nicht der Sinn der Dinge.
Ja. Okay, cool. Krass. Ruby Motion. Was kostet das? Ist auch so eine Jahreslizenz, ne?
Ja, das ist eine Jahreslizenz und zurzeit ist, bin mir nicht sicher, um die 130, 120 Dollar.
Okay.
Pro Lizenz.
Pro Platz.
Pro sozusagen. Platz, ja. Es gibt aber auch so Gruppenlizenzen.
Ja. Okay, aber wenn man jetzt sagt, als man ist irgendwie so mit gut $200 ist man genau, pro Jahr man, dabei, iOS-Entwicklung zu machen. Einmal die 100.
Oder Mac-Entwicklung.
Oder Mac-Entwicklung.
Genau, ich glaube, die.
Aber da ja. ist ja bei $300 dabei. Wenn genau. du jetzt sagst, du bist für beides, dann bist
Ach so,
du.
Achso, das ist ein extra.
Nee, das ist alles zusammen.
Aber du musst ja bei Apple extra.
Abdrücken. Genau, du musst nur Apple 99.
Wenn du auf iOS möchtest.
Und bei Mac nicht?
Bei, ja, bei Mac kannst du.
Kannst ja, du einfach
Mac-Applikationen
so?
Kannst du so schreiben.
Kannst du auch Mac-Applikationen so. Einfach so in den ja. Store stellen?
Ja, nee, nicht im Store nicht.
Aha,
aber du kannst auch, du kannst doch auch Sachen so verteilen.
Ja, na, geht das?
Ja, ja, hab ich schon gehört.
Aber die Zukunft ist doch der
Store. Ich meine, theoretisch kannst du ja auch irgendwelche Konsolen-Apps bauen.
Ja, das ist richtig.
Sowas.
Die kann man die auch über den Store vertreiben, eigentlich?
Konsole noch nicht, habe ich noch nicht gesehen.
Nee, nee. Das wäre doch cool. Bist du
wahnsinnig.
Wie dem auch immer sei. Auf jeden Fall mit
sehr eine Homebrew-Section dann. Ne?
Genau. Sehr bezahlbaren Aufwand kriegt man auf jeden Fall. Ja. Mit sehr viel kleinem genau. Geld kann man mit Ruby Motion iOS-Entwicklung machen oder Mac-Entwicklung, genau. wenn man dann nochmal ein bisschen sparen will.
Genau. Apropos Geld. Wirst du dir ein goldenes iPhone vorbestellen?
Also, ja.
Was für eine Überleitung.
Elegant, ne? Wahnsinn.
An sich, ich muss erstmal meinen, ja. Kleiderschrank ändern.
Den Stil,
so,
ja.
Ich muss einen neuen Stil erfinden, um überhaupt den goldenen iPhone zu tragen.
Ja. Ja. Ja, gestern war ja Apple
genau.
Presseveranstaltung.
Presse Fu.
Leider nicht live.
Ja, totale Enttäuschung.
Ja, aber ja, wir haben ja hier im Homeoffice ja so lustige Bingo, so in Anführungsstrichen Bingo-Zettel. Hast du die gesehen? Die Tippspiel-Zettel? Ja.
Wer hat gewonnen?
Ja, ich glaube, die Auswertung war ja nüchtern.
Ja, es hat dann auch keiner mehr Lust, weil kein einziger Mac vorgestellt wurde.
Ja, so ein paar haben das ja schon prophezeit, wobei die meisten haben gesagt, iPods kommen auf jeden Fall auch.
Genau.
Das war natürlich auch überhaupt gar nicht der Fall. Aber also wir haben halt so ein paar vorausgewählte Themen da auf dem Zettel stehen gehabt, ne? So klar, die ganzen iPhone C und S und
Gold
haben wir natürlich auch drin gehabt und bla. Und dann die unteren zwei Drittel waren dann halt, ja, Mavericks wird nochmal vorgestellt, Release-Datum wird vorgestellt, hier neue Mac Pros, neue Mac Minis,
Cinema MacBook Displays, Pros,
genau. 4K Ultra HD Displays und wir hatten sogar die iWatch drauf.
Nee, die hat einer dazu geschrieben.
Nee.
Die
iWatch habe ich dann aufgeschrieben, ist ja klar.
Ja, aber den Fingerabdruckscanner nämlich nicht.
Ja. Fingerabdruckscanner haben wir vergessen. Nee, aber ja, am Ende waren es ja dann doch nur
iOS-Zeug.
Naja, noch nicht mal, ne? Eigentlich nur iPhone.
Ja, und iOS wurde halt nochmal.
Ja, so ein bisschen
zusammengefasst.
War das iPhone-Event.
Also meine einzige Enttäuschung war, dass sie kein Apple TV SDK vorgestellt haben. Und anscheinend wird auch nicht kommen. Ich hoffe,
das hätte aber nicht reingepasst.
Bei jedem Event Apple TV Stick, irgendwann muss es kommen.
Ich meine, das ist halt auch, ja.
Also 64-Bit hatte ich, ja, ahnt, beziehungsweise, ja, mehr oder weniger schon mal irgendwo ähnliche Informationen gesehen.
Also es war halt abzusehen, dass irgendwann der 64-Bit-Schritt kommt. Ne?
Also ja, besonders dieses Mal. Dieses Mal habe ich auch irgendwo, glaube ich,
genau.
so geschnappt zu haben, dass da was passiert. Auf den Compiler-Ebene hat man auch schon gesehen.
Okay.
Und Fingerscanning.
Das kann aber auch nur
das S, ne? Ja, nur das genau. 4S hat den A7 mit 4, das genau. 5S mit dem A7 hat 64-Bit.
Genau. Genau. Ja, ja. Fingerscanner habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, ein Entwickler hat die SDK mal gescannt und hat irgendwo Fingertouch gesehen und hat es mir
das
geschickt
war
und
meint, relativ ja, klar irgendwie,
da, ja, da wird was kommen und dann die Gerüchte waren auch letzter Zeit noch
ja, sind
so lauter.
Ziemlich,
genau, war eigentlich eindeutig. Und was die Macs angeht, habe ich eigentlich nicht erwartet. Ich glaube, iPhone ist zurzeit wirklich so ein eigenes Standbein vor Apple.
Ja, schon länger. Ja,
das und sie wollen, wenn sie iPhone vorstellen, dürfen sie nichts anderes präsentieren.
Ja,
wenn es ein iPad-Event wäre, konnte ich mir vorstellen, dass sie mal was anderes präsentieren,
oh, ja, okay.
aber nicht bei den iPhone.
Also was ich mich jetzt halt frage, weil im Grunde es steht ja nun jetzt alles an. Ne? Sie müssen sowohl irgendwie den Mac Pro rausschieben, sie müssen meiner Meinung nach dann auch die neuen Cinema-Displays vorstellen, weil die alten einfach kacke aussehen mit denen.
Cinema-Displays gibt es schon länger nicht mehr. Die ja, heißen einfach heißen, nicht so.
Ja,
die heißen Thunderbolt Displays.
Das sind nur die Cinema Displays.
Ja, und im Herz, die Cinema Displays in den Herzen.
Die heißen ja nur nicht mehr Cinema Displays, weil, ja, ist egal.
Ist auf
ja
jeden wurscht. Fall
diese Displays.
Ja.
Die hätten sie vorstellen, also was auf jeden Fall kommen muss, Mavericks muss jetzt irgendwann rauskommen und die Mac Pros müssen irgendwann rauskommen.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist so.
Genau, so und
haben sie ja schon gesagt.
Genau, das haben sie gesagt, das muss irgendwann ja vorgestellt werden. Genau. Oder meine Vermutung von gestern, irgendwann geht der Store offline, online und alles ist da.
Ja, das kann nie, das glaube ich nicht.
Ja,
ey, mit welchem
halt auch
Emporium die da auf der WWDC dieses Mac Pro vorgestellt haben.
Da werden sie nochmal ein Event für machen, ich würde ich auch sagen.
Wo wir hier saßen und den Livestream geguckt haben, auf einmal fängt an, die Couch zu beben, weil die da so einen fetten Sound abfahren und dann dieses...
Das war geil.
Das war schon geil. Und das können die doch jetzt nicht einfach mit, ja, hier, kannst kaufen.
Genau.
Das nee. Das kann doch nicht
an
sein.
An sich Mavericks, also man hat auch festgestellt, die OS-Updates auf dem Mac, sie machen einfach so. Sie ja, schicken irgendwann im Store, das passiert.
Das fände ich auch.
Allerdings,
das würde mich nicht überraschen.
Genau, ja, also
genau. Bei Mavericks würde ich sagen, genau. Es ist schon vorgestellt im Prinzip. Es ist nichts Großes Neues, vielleicht irgendwie so ein Announcement, noch so ein kleines
aber kein das Event. Aber das Beste ist eigentlich, jetzt gibt es eine Kombination. Neue Mac, neuer OS.
Ja, das kann man sich gut zusammen vorstellen.
Ja, neue Macs, ne?
Allerdings neue Macs, neue OS und vielleicht neue iPads. Sind auch fällig.
iPods. Sind auch nicht vorgestellt worden.
iPods ja. Glaube ich, ist, man hat auch die Zahlen, glaube ich, letztes Jahr, was erstmal, dass es nicht gestiegen ist.
Okay.
Die iPods, Touches?
Oder
allgemein, die iPod-Geschäft, also hat sich bei Apple letztes Jahr nicht geändert. Ist sogar runtergegangen und ich denke...
Peak iPod.
Weil in Classic können sie nicht mehr verkaufen. In Classic ist mittlerweile ausgelutscht, also...
Ja, aber,
toll ist
aber,
auch ist.
Aber Touch...
Touch ist jetzt die Frage. Werden sie bunt? Das wird Sinn
machen. Waren die nicht schon bunt?
Nein, sie waren nicht bunt. Nee.
Okay, ja, ich... Keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall irgendwie bergeweise Aktualisierung an. Irgendwie genau. Irgendwas müssen wir mit den iPads machen. Irgendwas müssen wir mit den iPods machen. Also eigentlich lohnt es sich nochmal ein Event zu machen. Zeug hätten sie genug dafür.
Genau, ja, sie haben zu viel für ein Event.
So ein miscellaneous Event.
Aber die haben aber ohne Scheiß, das ist doch schon alles viel zu viel für noch ein zweites Event. Also Mac Pros, MacBook Pros, Mac Minis, die sie eigentlich auch aktualisieren müssen, Displays.
Ja, sie könnten halt ein Mac-Event machen. iPods,
den machen sie doch nicht.
Und dann, also jetzt in
zwei Wochen. Alle zwei Wochen hier, in zwei Wochen Event, Takt genau. Hier, noch ein Event.
Nee. Also der iPad und iPod könnten sie zusammenpacken in ein Event tatsächlich, ne, irgendwie nochmal.
Apple TV.
Und Apple TV aktuell ist und dann machen wir halt ein Mac-Event und dann sind es halt irgendwie noch zwei Events und dann haben wir dann irgendwie Herbst.
Ja, und dann kommen schon die nächsten iPhones.
Hatten sie nicht immer nach diese Apple Festival, diese Apple Music Event, wo sie dann...
Das läuft doch gerade noch. Das,
ja,
ist das jetzt?
Du meinst
das war,
Festival, ne?
Sie hatten einmal die iTunes Festival.
Ach so, das Festival.
Und danach, sie hatten immer ein Musik-Event. Wo sie irgendwas vorgestellt haben.
Die Beatles
genau.
Jetzt auch. Ja, das war dann auch immer in so einem, ne, das irgendwie in diesem
Theater da. Das war September, Oktober.
Also ja.
Könnte sein, dass sie noch diesen Monat oder nächsten Monat eine Musik-Event haben.
Und da ist aber auch immer
so iPads. Und dann iPads, iPods.
Genau, das passt nämlich dann auch
vielleicht. Apple TV vielleicht.
Das ist auf jeden Fall so ein Entertainment-lastiges Event.
SDK ankündigen für Apple TV.
Ja, das
und einfach ein von Apple TV... Weißt du, jetzt gestern da großartig diese Grafik angekündigt, einfach ein Apple TV mit dem Chip drin und dann kann ich den mit meinem Bluetooth PlayStation Controller pairen. Dann bestelle ich die PlayStation 4 wieder ab.
Ja.
Dann war's das.
Genau, einfach irgendwie 8 GB RAM rein und
ja.
So weil was die Controllers angeht, also man hat auch in den neuen iOS SDK Controllers Frameworks.
Ja, stimmt, da gibt's
also
ja
auch. Das konnte wirklich bei Apple TV ist fast da.
Also das wäre halt das wäre halt einer der genialsten Schachzüge schlechthin, wenn sie aus dem Apple TV quasi ein leistungsstärkeres iPhone sozusagen machen und Bluetooth hat das Ding ja eh schon und du quasi jetzt dann per Bluetooth Pairing und diesem Controller Framework du quasi PlayStation Controller mit dem Apple TV pairen
kannst. Aber stell dir mal vor, wenn Apple seinen eigenen Controller bauen würde. Das wäre geil.
Das können sie nicht.
Ich glaube auch, also das, ich halte das auch nur für einen schönen Traum, dass man dann DualShock PlayStation Controller pairen kann damit, weil mit, also nach Apples Verständnis gibt's halt schon den perfekten Controller. Und das ist halt, das sind halt einfach iPod Touches und iPhones.
Nee.
Doch. Das nee. Ist ja jetzt schon, also guck dir das doch jetzt mal an. Also diese ganze Geschichte mit Airplay und so, das zielt ja da genau darauf ab. Du hast das ja, iPhone aber als Controller.
Aber ich denke, die Idee wäre so Multiscreen. Ich glaube, das hat Nintendo gemacht, ja, wo du zwei Displays genau. hast. Also du hast einmal auf ja. dem iPhone und dann hast du auf den Apple TV noch was anderes.
Das gibt's ja
und
auch. Also, gibt's auch Games, die das machen.
Genau. Und das wäre dann wirklich auf den Apple TV laufende Applikation, dann könnten sie noch mehr rausholen.
Ja, aber, also, aber jetzt, also das glaube, SDK haben wir ja, das haben jetzt mehrere Leute schon immer gefunden und irgendwie bestätigt, dass es auf jeden Fall ein SDK für Controller gibt. Und also ich meine, du willst ja nicht, du willst nicht mit einem iPhone zocken. Der gestern irgendwie diese Infinity Blade 3 vorgestellt.
Nee, ja, aber guck mal, keine
Infinity
Frage.
3, Infinity Blade 3 da vorgestellt, Mörder-Grafik, Hack'n'Slay, da willst du doch mit einem akkuraten Controller. Der einzige akkurate Controller auf diesem Planeten ist halt der PlayStation-Controller.
Aber du musst auch gestehen, bis letzte Woche wolltest du wahrscheinlich auch kein golden iPhone haben.
Siehste, will ich auch jetzt nicht.
Ja, ach, ich, also ich meine...
Das wäre der Knaller. Also
ich glaube, halt, Apple TV ist halt nach wie vor so ein gefühltes Spaßprojekt, ne?
Aber also ne, gerade so jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt irgendwie, ne, Ende November kommt die PS4, Xbox One und die könnten halt einfach so den Ballen so komplett ins Gesicht kacken. Leute, schön hier seit einem Jahr, gibt's euer Zeug, scheißegal. Wir haben jetzt auch so ein Teil. Viel Spaß. Genau,
kosten Huni.
Genau.
Geil. Aber ich denke, ein Controller bauen sie nicht.
Nee, weil das glaube ich auch nicht.
Ich denke, das können sie einfach nicht. Apple hat die Game-Industrie noch nicht verstanden.
Ja, ja.
Jetzt hat man gemerkt, so ein bisschen bewegt sich so einiges.
Ja, genau, so ein bisschen.
Genau, sie haben auch sie halt. In der Präsentation diese Framework zur Spielentwicklung vorgestellt. Ja. Und
aber das ist doch mehr so ein Unfall gewesen, oder? So, dass sie jetzt, Games funktionieren ja wunderbar und auf einmal...
Ja, also sie hatten schon SendKit. Das ist ein Framework, die schon so in die Richtung geht.
Mhm.
Und das wird von dem Apple Büro, die in Paris mal gearbeitet hat. Ich glaube, sie sind immer noch in Paris. Das sind so die Apple-Leute, die viel mit Grafik zu tun haben. Also ich glaube sogar da entstand auch iCal, ja?
Ja, okay. Eine
Kalender-Applikation, stammt ursprünglich aus Frankreich.
Ja.
Der Typ, der das gemacht hat, ist wirklich jemand, der auch bei Apple viel zu sagen hat.
Mhm.
Und diese Leute haben SendKit entwickelt und sie entwickeln auch diese Spiel-Framework.
Okay.
Und das sind coole Leute. Zwei von denen habe ich sogar kennengelernt. Und ich glaube, sie meinen schon ernst jetzt mit Spiele.
Ja, klar. Ja, und ich meine, ist auch in den Präsentationen, sowohl wie WWDC ist es halt irgendwie sehr prominent gewesen und jetzt gestern beim Event war es sehr prominent.
OpenGL 3.
Ja, genau. Also es macht halt total Sinn.
Also,
und gleichzeitig diese ganzen Dinge, die halt wo halt bei PlayStation 4 und Xbox One irgendwie jetzt sich überlegt wird, wie gut werden die Indie-Games unterstützt.
Genau.
Das ist halt bei iOS alles schon da.
Alles schon da, ja.
Die Indie-Gamer haben einfach da, ja, sind da irgendwie viel mehr zu Hause. Und das ist halt, eigentlich wäre es der nächste logische Schritt, das wäre so geil.
Tja, das war ja auch 4K-Display, wäre auch geil.
Kommt ja, das kommt ja. Aber die Sony und Xbox, die würden sich so in den Arsch beißen. Allein deswegen könnte ich mir vorstellen, ach komm, lass die einfach abfacken. Hardware haben wir eh, also als für einen Huni raus.
Ja.
Tja.
Und man konnte auch offline spielen, das wäre super.
Ja. Cool, das geht ja jetzt auch.
Jetzt geht es auch bei den Xbox, ne?
Ja, das ist ja alles.
Da haben sie alles
ja. Ruder. Ja, ansonsten gab es ja gestern nicht noch irgendwie große Überraschungen, ne?
Nee, sonst war also alles ziemlich
jetzt
enttäuschend.
Jetzt auch bei enttäuschend, ja.
Ja, also auf jeden Fall.
Tja, bleibt also abzuwarten, ob es noch irgendwie neue, also es gibt ja eigentlich nur noch zwei Sachen, die halt hundertprozentig klar sind. Der Rest müsste, also ne, Mavericks und Mac Pro, da müsste eigentlich was kommen. Sondern jetzt nur die Frage, wird das jetzt irgendwie nochmal groß aufgerollt oder kommt es einfach so still und klammheimlich?
Ja. Und iPads müssten sie eigentlich auch was tun, damit sie ihren alten Dock-Connector loswerden.
Nee, werden sie ja nicht los, weil sie ja 4S weiterhin verkaufen.
Ja, das verkaufen, ja, das stimmt, deswegen ist es auch nicht so ganz dringend, ne?
Nee,
also allerdings, was ich festgestellt habe, ist so, gestern war eigentlich der Startschuss von Ives-Ära und jene von Steve Jobs-Ära. Weil all andere iPhones waren nur Steve Jobs gepflegt und die neue, man hat auch gesehen, bunt, das ist Jonathan Ives. Also Johnny Ives hat diese iPhone allein entschieden, ich möchte es bunt. Und genauso Gold. Wie dein iMac er bunt haben wollte. Genau wie er bei den iPods damals bunt haben wollte.
Ja.
Und ich glaube, Steve Jobs, ich bin mir nicht sicher. Ich hasse, wenn Leute sagen, Steve Jobs hätte es nicht akzeptiert. Aber ich glaube, die bunt ist schon sehr seine Idee, weil er ist so mehr Farben fokussiert, eher so spielerisch.
Ja.
Und die neue iPhones unterschiedliche Farben ist Johnny Ives. Und die goldene ist auch vielleicht seine Idee für den indischen und den asiatischen Markt. Ich glaube, das ist auch etwas, was in den asiatischen Markt und ja, eine Rolle spielen wird.
Weiß nicht. Ich fand das, Non lustig, dass man durch das Gittermuster auf der Rückseite von dem 5C zu lesen bekommt. Das sieht so scheiße aus. Also ich meine, dieses Gitterding sieht halt schon komisch aus, aber dass man dann halt von dem iPhone-Aufdruck dann non
das lesen ist schon,
kann, das aber ist doch, gesagt, das wäre unter Steve Jobs nicht passiert.
Nee, aber entweder entscheidest du dich, dass der iPhone-Schriftzug nicht sauber justiert ist, oder du hast halt das non.
So. Ja, oder du machst nicht so scheiß Löcher da rein.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das
ist aber Käse-Style. Also, die haben sich an Käse inspiriert. Einfach mal ein paar Löcher.
Ja, genau. Also, ich war das auch die Franzosen.
Ja. Genau. Aber ansonsten ist ja, da gab es heute auch so ein paar Artikel dazu, dieses 5C ja schon so ein seltsames Gerät eigentlich, weil es ist halt nicht wirklich billig. Ne? Ja. Also es ist halt auch nicht signifikant günstiger als das 5S.
Ein Huni.
Genau, also es ist halt immer noch hochpreisig. Also es ist halt
bunt.
Es attackiert jetzt in keinster Weise, wie gerüchtet wurde, irgendwelche LG-Po Android-Devices oder sowas in der Richtung. Es ist auch von der Rechenleistung und Features und Zahlen jetzt auch nicht unbedingt. Das ist nicht schwach. Das ist nicht schwach, ne? Das ist halt ein krasses Teil nach wie vor.
Aber subventioniert kriegst du es halt für einen Huni, ne, beim Vertrag.
Ja, also klar, es ist natürlich schon günstiger, das ist klar. Aber letzten Endes ist es eigentlich nur bunt. Also
es ist nur bunt und vor allem ein billiger iPhone wird die Natur des iPod Touch einfach.
Ja, das ist halt eben die Frage.
Es gibt nur Eltern, die ihren Kindern nicht unbedingt ein Telefon geben wollen, aber dieser Markt ist auch limitiert, weil ab wann bekommt man heutzutage ein Handy?
Keine Ahnung.
Ab 12, 13? Ja.
Gefühlt ja.
Ja.
Warte mal ab.
Und dann ist vorbei.
Ja. Also es gab dann halt auch so in diesen diversen Artikeln dann auch so irgendwelche Überlegungen, ja, Apple fängt jetzt langsam an, den Markt, also in einer Möglichkeit der Marktsegmentierung zu sehen. Vielleicht wird es dann noch so ein drittes Segment halt geben, nämlich halt dann wirklich dieses günstige Dingens. Aber ich habe es eigentlich vorher gesagt und ich bin ja immer noch der Meinung, das haben die gar nicht nötig. Also die müssen, also es gibt gar keine Notwendigkeit, ein billig iPhone die machen jetzt halt schon den Großteil des Revenues in dem Ganzen.
Aber das Problem ist, sie machen, ja, das ist richtig, aber diese Geschäft ist ziemlich schnell leben. Du musst planen, wo du in 2 Jahren sein möchtest oder ja, normalerweise in die 2 Jahren, weil drüber kannst du nicht, weil es einfach unrealistisch. Du musst auf bestimmte Marktsituationen reagieren.
Ja.
Und ich glaube, Apple ist schon bewusst, dass sie noch viel verdienen, das ist klar, aber dass es nicht so bleibt.
Ja, der also, Wachstum wird nicht bleiben. Aber
das Wachstum wird nicht bleiben.
Irgendwann hat jeder ein iPhone.
Nicht nur ein iPhone, also jetzt Android KitKat.
Ja, über den Namen müssen wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt nicht ein neues Fass aufzumachen.
Nee. Grundsätzlich denke ich, die Leute entscheiden sich, entweder möchte ich ein iPhone haben und dann bist du diese Apple gebunden, du bekommst bestimmt Apps zuerst, du bekommst die Best Apps, brauchst du sie? Weil das ist eigentlich die Differenzierung zurzeit. Einmal die OS ist einfach anders strukturiert als Android und von der Applikation. Also ich verwende sehr viele Handys und ich muss gestehen, der Unterschied zwischen iOS und Android zurzeit ist wirklich die Qualität der Applikation.
Ja, das eine ist Garbage Collected und das andere ist nicht Garbage Collected.
Ja, das Problem.
Und in dem Fall ist iOS Garbage Collected. Was die Qualität genau angeht.
Die Qualität ist einfach.
Ich sammle den Müll halt ein.
Ist einfach besser. Die Qualität unter iOS, du bekommst Applikationen, die wirklich, also selbst einfache Geld umrechnen Applikationen haben trotzdem Design engagiert. Also unter Android, du findest Applikationen in 100-Euro-Bereich, aber ich glaube, von Designer haben sie noch nie was gehört.
Ja.
Und das ist die Idee und ich glaube, das wird nicht so bleiben.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Grund nicht ist, ohne eine Kohle weiter zu verdienen, sondern einfach iOS weiter in den Markt zu drücken.
Genau, weil das wird dann wirklich die Leute dazu bringen, auch Plattformen wie iCloud zu verwenden. Weil ich glaube, sie sind nicht zufrieden mit iCloud verwenden. Die Message.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Weil iCloud ist ja auch kaputt nach wie vor. Das ist ja, funktioniert nicht so richtig.
Ja, genau. Also wäre ideal, Kunden zu binden, wenn es funktionieren wird.
Ja. Ja. Ja, ich glaube auf jeden Fall, das iPhone farbig hat total seine Daseinsberechtigung, weil es bunt ist.
Ja, genau, das meine ich ja, ne? Es ist halt einfach, es ist so ein geschickter.
Du wirst trotzdem noch mal ein paar mehr, glaube ich, auch Kunden erreichen, die jetzt sagen, ach ja, ein Huni, dann nehme ich das Bunte hier.
Ja. Genau. Genau. Aber jetzt ist jetzt nicht, also, ne, einige Gerüchte vorher hießen ja so, ja, es ist halt das China-Phone bezogen auf den Preis und nicht auf irgendwelche Features.
Genau.
Also, aber das ist
sehr
offensichtlich. Offensichtlich ja, genau, C4Cheap oder Customer oder was es da nicht noch so alles gab, ja.
Aber es steht wahrscheinlich für Color.
Ja. Wahrscheinlich steht es für Color, wir werden es nie erfahren.
Tja.
Und das S steht dann für Silver, nee, Gold, Super.
Nee, Space Gray.
Space Gray, genau. Das ist halt auch geil, ja, Space Gray.
Aber schade, dass die es nicht Champagner genannt haben.
Ja,
anstatt das wäre C.
Statt Gold einfach
Champagne.
Das Champagne.
Das 5 SC.
Genau. SCW.
SCW.
White. Naja, okay. Ja. Das also insgesamt können wir sagen, wir sind eigentlich enttäuscht von dem Event.
Ja.
Gut.
Erwartung nicht erfüllt.
Nein, nee. Auch wenn ich es mir nicht leisten kann, ich will so ein Ultra-HD-Display haben.
Tja.
Retina Everywhere.
Won't happen.
Ich glaube,
wir sind auch sonst durch. Wir sind
jetzt langsam durch.
Wir wollten zwar über noch andere Sachen sprechen, aber
wir
sind jetzt irgendwie bei knapp 2 Stunden, dann lassen wir das einfach. Dann machen wir das noch ein andermal.
Müssen wir uns das ein andermal machen, genau. Ja, boah, das war extrem cool. Ich habe total viele neue Sachen mitgenommen.
Shownotes schreiben wird wieder eine Mordsgaudi.
Ja, vielleicht hilft uns der Matthias ein bisschen dabei.
Ja.
Ansonsten, vielen Dank.
Bin viel gesprungen.
Für die ganzen Insights und coolen Sachen.
Vor allen Dingen dieser sehr umfangreiche Abriss über Ruby Motion und Objective-C.
Das war, mit der Historie und
das ein bisschen das ist sehr cool.
Das war echt super cool.
Ja.
Gut. Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Gern geschehen.
Der Dirk hat natürlich wieder verpeilt.
Ach, der Dirk hat verpeilt.
Der Assistent hat hier wieder die. Ja.
Also nächstes Mal komme ich wieder und erzähle euch über meine anderen Hobbys.
Ja, genau.
Und das
machen wir eine Special-Episode.
Genau, das so als
Teaser für das nächste Mal.
Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Ciao.